Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek.
Charismatische Menschen strahlen eigentlich immer Begeisterung aus für das, was sie tun. Ob es jetzt ihre Idee ist oder ob es einfach nur ihre eigene Persönlichkeit ist, es ist eine Form von Begeisterung, die da kommt, die ansteckend ist. Charisma an sich ist ja erstmal eine Kommunikationsfähigkeit. Das heißt, Charisma ist nicht, wie ich bin, sondern Charisma ist, wie ich mich gebe. Für mich ist tatsächlich Barack Obama immer noch der Top-Contender von Platz 1 akustisches Charisma. Wenn der Mann redet, dann ja.
Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Und es ist, glaube ich, Folge Nummer 4 und ich strahle übers ganze Gesicht, weil ich mich sehr, sehr freue, dass ich den lieben Jan Michalski nämlich wieder da habe. Und es ist mir jedes Mal ein Fest, mit dir zu sprechen.
Gleichfalls.
Du hast super tolle Gedanken, wahnsinnig viel Erfahrung, eine sehr intensive Lebensgeschichte mit deinen, wie alt bist du? 37 Jahren. Und ja, begeistert mich jedes Mal, dich am Mikro zu haben. Heute geht es um das schöne Thema Charisma. Ich freue mich sehr, dass wir es endlich geschafft haben, weil die Folge des Öfteren schon umgeschoben werden musste, weil ich es einmal komplett vergessen habe. Entschuldigung.
Alles gut.
Oder wegen diversen Krankheiten. Man weiß es ja nicht, was da alles so kam. Lieber Jan, schön, dass du da bist. Und für die, die dich immer noch nicht kennen, obwohl du jetzt Folge Nummer 4 schon hier bist, erzähl mal ganz kurz, wer bist du, was machst du?
Ja, ganz kurz. Ja, ich bin Jan Michalski. Ich habe Phonetik studiert im Bereich germanistische Linguistik, also deutsche Sprachwissenschaft, da die Sprachakustik, also alles, was mit Stimme, Rhythmus und so weiter zu tun hat. Und daraus habe ich mir eine Selbstständigkeit aufgebaut als sogenannter Voice Profiler. Das heißt, ich nehme mir menschliche Stimmen, zerlege die so in ihre einzelnen Bestandteile und baue daraus Profile auf, aus denen man herauslesen kann, wie die Stimmwirkung ist. Also wie charismatisch bin ich, wie empathisch bin ich, wie wirkt meine Stimme höchstwahrscheinlich auf andere. Und damit mache ich jetzt meine selbstständigen Sachen und gucke, dass ich Menschen beibringen kann, wie man authentischer und empathischer seine Stimme einsetzen kann.
Genau. Und wir haben ja schon im Vorfeld über das Thema Empathie und Entrainment gesprochen. Und heute runden wir das Ganze ab mit dem Thema Charisma. Charisma ist ja eigentlich jedem so ein bisschen geläufig, ne? Ach ja, das sind ja die, die einen immer so mitreißen, wenn sie was erzählen und da ist man ja total begeistert. Aber so eine ganz klare Definition von Charisma, gibt es die eigentlich? Also ist das immer nur so was Schwammiges, wo jeder so ein bisschen sein Zeug dazu beiträgt?
Das ist tatsächlich die wichtigste Frage, wenn man mit dem Ganzen anfängt. Ganz kurz noch, ich finde es super spannend, wie rum wir uns jetzt dem Thema genähert haben, weil es grundsätzlich immer so ist, dass die Leute erstmal wollen, dass ich über Charisma rede. Und unser letztes Thema hier in dieser Reihe ist jetzt Charisma. Und deswegen bin ich jetzt auch gespannt, wie sich das noch an die anderen Themen anknüpft, die ja jetzt schon im Raum sind.
Ja, aber das stimmt. Du hast recht. Wir haben erst mit dir angefangen, mit deiner Lebensgeschichte. Weiter ging es mit Empathie und Entrainment. Dann mit unseren Ergebnissen vom Entrainment. Ja, stimmt, jetzt Charisma.
Ja, deswegen hoffe ich jetzt auch so auf so ein bisschen so einen emotionaleren Zugang zum Charisma-Thema. Nicht so, dass wir nicht aus der Führung- und Business-Schiene kommen, sondern mal aus einer anderen Perspektive darüber zu sprechen.
Das war ein Wink an Joel, mit dem du bei Digital Compact ja schon dazu gesprochen hast.
Und auch, ja, auch in anderen. Es ist halt immer so dieses Interesse an Charisma als Wirtschaftsinstrument und als Führungsskill. Und das ist ja auch super wichtig. Aber ich finde, dass Charisma halt viel, viel mehr als das ist. Und ich habe das auch bei Joel angerissen, aber dass wir da heute noch mal so ein bisschen reingehen können, was kann ich als Otto-Normalverbraucher eigentlich auch von Charisma erwarten? Was bringt mir das und wo begegnet mir das alles? Aber zu der Frage, was ist das eigentlich, was wir hier haben? John Antonakis, das ist einer der großen Charisma-Forscher, die wir haben, der hat mal gesagt, das ist ein You-Know-It-When-You-See-It-Phänomen. Also ich weiß, dass ein Mensch charismatisch ist, wenn ein Mensch charismatisch ist. Wenn ich dir jetzt 30 Fotos vorlegen würde und würde sagen, sag mir, wer von denen charismatisch ist und welcher nicht und mach das mit 30 anderen Menschen, dann kommen wir vermutlich auf das gleiche Ergebnis. Also die Menschen sind sich relativ einig, wer charismatisch ist und wer nicht.
Das kann ich vom Foto sehen?
Nee, also dass du, wenn ich dir ein Foto von Obama und Oprah Winfrey oder
weil
so
wir hinlege, sie kennen.
Dann genau, weil du die Person schon kennst. Natürlich von bekannten Personen, nicht vom Foto von Unbekannten. Ja, Also genau, bei Prominenten und so, dass wir halt einordnen können, wen wir charismatisch finden und wen nicht.
Darf ich da kurz mal was fragen?
Klar.
Entschuldige, dass ich dich da jetzt unterbreche. Videosequenzen hättest von unbekannten Menschen und du würdest sie auf stumm stellen. Was würde dann passieren? Also würde man da eventuell auch sagen, okay, der ist charismatisch und der nicht?
Also Ausdrucksfähigkeit, sage ich jetzt mal, charismatische Kommunikation findet halt auf allen Ebenen statt. Also wir haben unsere inhaltlichen Strategien, mit denen wir Charisma ausdrücken können. Wir haben unsere akustischen Strategien, mit denen wir Charisma ausdrücken können. Und wir haben natürlich auch auf der Ebene der Körpersprache Strategien, mit denen wir das ausdrücken. Und du hast natürlich Menschen, bei denen das inkongruent ist, also die stimmlich charismatisch sind und in der Körpersprache gar nicht. Mhm. Aber wenn du jetzt halt jemanden hast, der wirklich voll charismatisch ist, dann ist er das halt auch auf allen Ebenen. Und dann würde ich sagen, kannst du auch anhand der Körpersprache erkennen, dass du sagst, ich kann mir denken, was da für eine Stimme jetzt rauskommt. Also zumindest in der Verwendung, nicht im Klang der Stimme an sich, aber wie die Person spricht. Ja, also würde ich schon sagen, dass es einen Hinweis darauf gibt. Also dass du allein auch schon anhand der Körpersprache Charisma ungefähr einschätzen könntest. Aber was ist es jetzt? Was ist Charisma? Auch wieder Forschung von Antonakis. Er hat auch ganz viel damit gearbeitet, wie können wir Charisma definieren und ist zuerst eben auch zu dem Ergebnis gekommen, was du gesagt hast, dass ganz oft in der Forschung das so ein Wischiwaschi-Phänomen ist. Dass man so sagt, so ja, das ist so eine Erlöserfähigkeit. Also wenn wir eine Krise haben, die Menschen, die sich hervortun, das ist Charisma. Wo man dann aber sagt, so ja, aber was ist das? Was passiert denn da eigentlich? Und nach seiner Definition ist es ein... muss jetzt gerade die Emotion-Laden Symbolic Leadership Signal. Also, dass du gesagt hast, es geht immer um Emotionen. Es ist Emotionalität mit drin. Es geht um was Symbolisches, das heißt Bildhaftigkeit, Bildsprache, Visionen zum Ausdruck zu bringen. Und der Kernfaktor ist aber, es ist halt ein Leadership Signal. Und also ein Führungsstärke-Signal. Und das ist natürlich auch der Grund, warum das gerade in Wirtschaft und dieser ganzen Leadership-Sache so relevant ist. Wenn wir uns hier die transformationale Führung angucken, wird oft gleichgesetzt mit charismatischer Führung. Also wir halt sagen, Charisma ist da für, wie führe ich ein Team, wie führe ich ein Unternehmen, halt eine entscheidende Fähigkeit. Aber wenn es halt darum geht, was ist denn eigentlich Führungskraft? Was ist denn Leadership als menschliche Komponente? Dann können wir das halt so ein bisschen zergliedern und Antonakis sieht jetzt zum Beispiel davon ab, zu sagen, wir bringen das mit bestimmten Persönlichkeitseigenschaften oder so in Kontakt, sondern das ist halt die Natur seiner Definition. Ich finde es aber durchaus sinnvoll zu gucken, was macht es eigentlich emotional mit einem, was sind eigentlich die Komponenten? Und wir konnten halt herausfinden, dass es in erster Linie drei Sachen sind, die Charisma ausmachen. Und das eine ist, und das geht so in diese emotionale Schiene rein, ist Leidenschaft. Also charismatische Menschen strahlen eigentlich immer Begeisterung aus für das, was sie tun. Ob es jetzt ihre Idee ist oder ob es einfach nur ihre eigene Persönlichkeit ist, es ist eine Form von Begeisterung, die da kommt, die ansteckend ist. Und das ist halt so die erste Komponente, dieses Emotionale. Das heißt eben nicht unbedingt sentimental in dem Sinne, sondern dieses Feuer. Das ist so die erste Komponente. Das zweite ist Selbstbewusstsein. Also es ist super wichtig für die charismatische Wahrnehmung, dass wir sehen, jemand ist in sich gefestigt. Und das geht viel einher mit diesem Konzept von Orientierung, dass eine Person Orientierung geben kann, Orientierung schenken kann. Das ist wichtig, diese Selbstbewusstseinskomponente. Und die dritte ist relativ simpel, Kompetenz. Also ich strahle halt aus, ich kann was. Also wenn wir zusammenfassen sollten, was Charisma von der Wirkung ist, das heißt, wir gucken einen Menschen an, wir wissen, die Person weiß, wovon sie redet, die Person ist davon überzeugt, was sie macht und von sich selbst, hat diese Festigung in sich und sie ist begeistert. Das heißt, da steckt eine Emotionalität, da steckt ein Drive hinter. Und das zusammen wäre Charisma.
Also sozusagen als Säulen brauchst du alle drei Dinge, um als charismatische Person zu wirken.
Mhm. Ja, wenn du leidenschaftlich bist und selbstbewusst, aber du bist nicht kompetent und der andere merkt das. Also es geht ja nicht darum, kompetent zu sein, sondern es geht darum, Kompetenz auszustrahlen.
Okay. Ja?
Und wenn ich merke, der ist nicht kompetent, ist er nicht charismatisch. Wenn ich merke, der ist nicht selbstbewusst, der ist unsicher, ist er nicht charismatisch. Und wenn ich merke, die Person ist nicht leidenschaftlich, da steckt kein Feuer hinter, ist nur kompetent und selbstbewusst, ist auch nicht charismatisch. Es muss halt alles drei irgendwie zusammenspielen.
Schafft denn ein charismatischer Mensch aus jedem Thema was rauszuholen? Also so ein richtiges, langweiliges Thema. Was weiß ich, die Sockelleisten im Kinderzimmer. Und die dann mit Begeisterung vorzustellen und darüber zu sinnieren. Würde das ein charismatischer Mensch schaffen?
Das ist tatsächlich einmal etwas, was ich als Feedback gekriegt habe. Ich versuche natürlich auch viel daran zu arbeiten, meine eigene Stimme charismatisch zu kriegen und diese Sachen, vor allem wenn ich unterrichte, unterzubringen. Und habe mal so einen kleinen Workshop gegeben, wo ein guter Freund von mir auch mit dabei war. Und er sagte, das Thema interessiert mich überhaupt nicht, aber ich kann dir einfach zuhören. So, es ist, ich höre trotzdem zu, auch wenn mir das inhaltlich gerade gar nichts bringt. Ja, also tatsächlich jemand, und das skaliert sich natürlich hoch, wenn du in den 100% Charisma-Score reingehst, dass ich schon sagen würde, du kannst vielleicht nicht, wenn du die Vulgärsprache entschuldigst, du kannst vielleicht nicht Scheiße in Gold verwandeln, aber du kannst schon ein Thema, wo ich jetzt sagen würde, so auf der Schwelle, wo ich sage, es interessiert mich eigentlich relativ wenig, aber es könnte mich interessieren, wenn es mir die richtige Person erzählt, denn es macht Charisma genau diesen Unterschied. Also das nochmal hoch zu pushen und zu sagen, ich mache dir das jetzt schmackhaft, das ist genau Charisma. Und genau auch andersrum, du kannst ein interessantes Thema haben, was von jemandem präsentiert wird, der halt kein Charisma hat und auf einmal interessiert dich das Thema nicht mehr. Ich hatte das schon so oft, dass ich sage, ich sehe, der Mensch ist kompetent, der weiß, wovon er redet und er erzählt mir auch noch etwas, was mich wirklich interessiert, aber ich kann dem nicht zuhören. Auch mein Reptiliengehirn braucht einen Stimulus und das...
Sowas fällt mir tatsächlich bei manchen Podcasts auf, die sich dann um Psychologie drehen oder... was weiß ich für Themen. Und ich kann dem Sprecher einfach nicht zuhören, weil ich wegdrifte mit meinen Gedanken, obwohl es mega, mega spannend ist. Da ging das eine, da ging es ums innere Kind. Es ging nicht. Obwohl ich so viel, ich wollte darüber was wissen. Und wir reden da von einem bekannten Podcast. Ich konnte es nicht hören. Es ging nicht.
Das ist bei mir auch. Ich habe auch gerade die Erfahrung gemacht, ich musste mir ein Lernvideo für eine Schulung anhören und dachte so, ich will wirklich wissen, was da drin vorkommt. War ein bisschen unter Zeitdruck, weil ich gesagt habe, okay, das sind jetzt 30 Minuten Videos. Ich habe jetzt nur noch eine Stunde, um mir das alles hier reinzuhören. Und ich musste immer wieder von vorne anfangen, weil ich gesagt habe, nach 14 Sekunden spätestens ist meine Aufmerksamkeit weg, weil die Stimme so dröge ist.
Jetzt, wo ich weiß, dass das diese Kernsäulen sind, also Selbstbewusstsein, Kompetenz und Leidenschaft, dann befürchte ich fast, dass meine nächste Frage sich ein bisschen erledigt hat, weil das können wir ja noch gar nicht haben. Ist es angeboren? Bei Kompetenz haben wir ja nicht von Anfang an. Also ein Baby kannst du ja jetzt nicht fragen, welchen Nuckel es am liebsten hat und möchte dann darüber referieren. Aber ist es eine Fähigkeit, die per se schon mal verankert ist in uns?
Das bringt mich gerade in ganz super Gedankengänge rein. Und zwar würde ich nämlich doch schon behaupten, auf den ein oder anderen 4- oder 5-Jährigen oder die ein oder andere 4- oder 5-Jährige getroffen zu sein, die mir mit einer absolut kompetenten Ausstrahlung etwas erzählen kann. Wo wir sagen, da ist keine fachliche Kompetenz dahinter, aber die wissen schon, wie man redet, um zu zeigen, ich weiß, wovon ich Ahnung habe. Also diese akustische Kompetenzausstrahlung. Zu der Frage, ob das angeboren ist, also Charisma an sich ist ja erstmal eine Kommunikationsfähigkeit. Das heißt, Charisma ist nicht, wie ich bin, sondern Charisma ist, wie ich mich gebe. Mhm. Und wir haben eben auch genau dazu geforscht, dass wir geguckt haben, gibt es Persönlichkeitseigenschaften, die Charisma irgendwie begünstigen und können halt feststellen, das ist nicht so. Es gibt Facetten, die damit korrelieren. Also wenn ich geselliger bin, dann habe ich mehr akustisches Charisma. Gleichzeitig aber auch, wenn ich durchsetzungsfähiger bin, habe ich mehr akustisches Charisma. Und wir haben bei dem Big Five, diesem klassischen Persönlichkeitstest, haben wir halt das Problem, dass Geselligkeit und Durchsetzungsfähigkeit quasi gegeneinander wirken an der Stelle, weil das eben in unterschiedliche Richtungen geht. Und deswegen taucht es als Haupteffekt für Extraversion zum Beispiel nicht auf. Also ich glaube schon, dass es Persönlichkeitseigenschaften gibt, die Charisma begünstigen. Das können wir auch zeigen, aber es ist nicht so, dass man eine charismatische Persönlichkeit braucht, um eine charismatische Kommunikation zu haben. Das heißt, charismatische Kommunikation ist auf jeden Fall erworben. Gut, die Persönlichkeit ist auch in weiten Teilen erworben, aber du hast ja bestimmte genetische Prädispositionen dafür, die dich für bestimmte Persönlichkeitsmerkmale anfälliger machen in deiner Entwicklung, die dann auch Charisma stärken können. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es halt den geborenen Charismatiker gibt. Also ich glaube, es ist hauptsächlich Sozialisation und es lässt sich halt auch ganz viel noch verändern und trainieren.
Nochmal eingehakt, ich kam jetzt nicht so schnell hinterher. Extroversion, würdest du sagen, schließt sich mit Charisma aus oder habe ich dich missverstanden?
Nee. Aber Extroversion hat unterschiedliche Facetten, die damit reinzählen. Und einige, wenn die hoch sind, bist du charismatisch. Und bei den anderen, wenn du niedrig bist, bist du charismatisch. Und das heißt, die unterschiedlichen Aspekte von Extraversion werden unterschiedlich durch Charisma ausgedrückt. Und deswegen ist die Dimension als Ganzes Extraversion kein Prädiktor für Charisma.
Okay, Okay, das heißt also, introvertierte Menschen können ebenfalls genauso charismatisch sein.
Introvertierte Menschen können genauso charismatisch sein, ja. Es ist definitiv etwas, wo ich sagen würde, durch meine persönliche Geschichte, ich habe mir Charisma in erster Linie als Kommunikationstool angeeignet. Ich würde mich nicht als extrovertierten Menschen sehen, das ist erlernt. Also ich bin definitiv eher introvertiert in meiner Energieorientierung, dass ich sage, es zieht eher Energie aus mir, mit Menschen zu sein. Ich bin gerne unter Menschen, aber für eine gewisse Zeit. Und das würden aber die meisten von mir nicht behaupten, weil sie sagen, die Art zu sprechen ist halt eher die eines extrovertierten Menschen. Und das ist aber eben was ich sagen würde, das ist halt eine Kommunikationstechnik, die ich gelernt habe, weil ich gemerkt habe, es funktioniert besser, wenn man spricht, dann extrovertiert zu klingen, auch als introvertierter Mensch.
Hast du bewusst Charisma trainiert, ähnlich wie das Entrainment?
Kannst du das nochmal umformulieren? Wie meinst du das?
Hast du dich bewusst damit auseinandergesetzt, wie du charismatischer werden kannst in Stimme und im Auftreten? Ähnlich im Prinzip, wie du das über die Jahre dir angeeignet hast, in dich in andere Menschen hineinzuversetzen, aber sozusagen es nicht gefühlt zu haben.
Ah, okay. Da ist nämlich der Punkt, der mich gerade irritiert hat, ist der Begriff bewusst gewesen.
Ja.
Ich habe nie bewusst entrained. Also ich habe ja einfach gemerkt, okay, ich gefalle Menschen besser, wenn ich mich anpasse, wenn ich mich einschwinge, und habe deswegen diese Entrainment-Fähigkeit halt ausgebildet. Und mit dem Charisma ist es halt genauso, dass ich gemerkt habe, Menschen mögen das lieber, wenn man begeistert und kompetent und selbstbewusst wirkt. Also habe ich versucht, mir anzueignen, so zu wirken, selbst wenn dahinter die Persönlichkeit noch gar nicht so gestimmt hat. Ich hatte die Frage zuerst in die andere Richtung verstanden, seit ich mich wissenschaftlich damit beschäftige. Ob ich quasi seitdem aktiv Charisma trainiere. Und da kann ich tatsächlich sagen, das ist genau wie beim Entrainment, dass wieder dieses Research is Me-Search, dass ich, als ich mit Oliver Niebuhr angefangen habe, da mich ihm anzuschließen, in diese Charisma-Forschung zu gehen, dass ich da halt meinen Charisma-Wert gemessen habe und habe halt festgestellt, der bewegt sich so bei 80-85%. Und ich glaube, da ist er heute noch. Also es hat sich, glaube ich, seitdem nicht viel verändert, seitdem ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, außer dass ich jetzt bewusst weiß, was es ist, was ich mir unbewusst im Laufe meines Lebens angeeignet habe.
Glaubst du, dass dein Charisma-Level sich verändern würde, je mehr du auch emotional mehr Zugang hast zu dir auch selbst, dass das einfach mit reinspielt?
Ich würde erstmal vor allem sagen, dass es authentischer wird. Also, und ich glaube, dass jemand, das ist auch das, was wir beim Entrainment auch hatten, dass jemand, der wirklich gut hinhört, merkt, ob das Charisma halt erlernt ist oder ob das eben aus dem Inneren kommt. Also ich würde sagen, dass mein Charisma sich durch meinen emotionalen Kontakt auf der Oberfläche nicht verändert hat, aber die Ursache, wo das herkommt. Das heißt, ich kann jetzt deutlich mehr von meiner inneren Begeisterung reinfließen lassen, anstatt begeistert zu kommunizieren. Der Effekt ist immer noch der gleiche. Es wirkt dann halt begeistert, aber die Begeisterung dahinter ist echter. Und das Selbstbewusstsein dahinter ist echter. Also, dass ich früher halt gesagt habe, ich wirke noch genauso selbstbewusst, aber jetzt fühlt sich das auch so an. Und vorher war das halt einfach nur so, ich weiß nicht, was ich tue, aber das muss ich ja nicht zeigen. Und jetzt kommt es mehr aus dem Inneren. Also ist ein bisschen das, worüber wir auch gesprochen haben, diese Spannung geht zurück. Also es fühlt sich nicht mehr so anstrengend an, charismatisch zu sprechen, weil es natürlicher und authentischer ist.
Wie hängen denn Charisma und Empathie zusammen? Und ich könnte dir mal so diese Doppelfragen stellen, weil ich nämlich jetzt gerade noch im Kopf habe, wie du auch gemeint hast, dass in Führungsebenen man oftmals charismatisch weiterkommt, aber mit Empathie ja nicht so weit. Ne? Also wenn man hier überall reinfühlt, kommt man da vielleicht gar nicht so weit. Aber wenn man charismatisch auftritt und entsprechend seine Rolle spielt, kommt man schneller voran, auch in Führungsebenen und so weiter. Wie hängen denn Charisma und Empathie zusammen?
Das ist eine der großen Fragen, mit der wir uns gerade beschäftigen. Ich arbeite gerade auch intensiv mit Isabella Herzig zusammen von Herzig EQ. Weil wir uns genau mit diesen Fragen auch auseinandersetzen. Charisma, emotionale Intelligenz, Empathie und auch nochmal auf die Aussage von mir, dass ich sagen würde, ja, Empathie, es ist früher auf jeden Fall erstmal gefühlt ein Hindernis gewesen. Also wenn ich aus der klassischen Zeit der autoritären Führung, wo es halt nur alles transaktional und autoritär war, dass wir halt eine starke Führungskraft haben und die gibt halt Befehle nach unten. Da kann Empathie halt durchaus hinderlich sein, wenn ich fühle, wie die Menschen leiden, die ich unterdrücken muss. Um das jetzt mal ganz krass zu sagen. Ja? Oder wenn ich halt eher sensibel bin, dass ich weniger Ellenbogen habe und mich gegen andere durchsetzen kann. Also in der Zeit war es halt, glaube ich, weniger förderlich. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es unvermeidbar. Was sehen wir denn, was Menschen haben wollen, was MitarbeiterInnen sich wünschen in Unternehmen? Wir haben natürlich das Problem, dass wir jetzt gerade wieder hart in einer Krise sind, die auch sehr befeuert wird durch Medien und den gesellschaftlichen Diskurs und so, dass wir wieder mehr Menschen haben, die sagen, ich habe Angst, ich brauche jetzt starke autoritäre Führung und wir orientieren uns halt wieder an Faschismus. Das ist natürlich ein Problem, was gegen dieser grundsätzlichen gesellschaftlichen Entwicklung da jetzt entgegenwirkt. Aber tendenziell können wir halt feststellen, dass die Mehrheit der Menschen sagt, ich möchte eine nahbare Führungskraft. Also ich möchte nicht nur jemanden, der stark ist und die Führung übernehmen kann, sondern ich möchte auch jemanden, der mich mit meinen Bedürfnissen sieht. Also wir stellen fest, auch gerade bei Gen Z, die zwei Hauptdinge, die Menschen haben wollen in einem Unternehmen, sind Sinn. Also dass es Sinn ergibt, was ich mache mit meiner Tätigkeit. Und das ist natürlich die Aufgabe einer Führungskraft, eben zu zeigen, in erster Linie durch Charisma, dieses Unternehmen hier hat einen Zweck, hat einen Sinn und deine Tätigkeit, du bist wichtig in diesem Unternehmen. Und das andere ist Zusammenhalt. Und Zusammenhalt kann ich nicht haben, wenn ich nur mit meinen MitarbeiterInnen zusammenhalte und aber die Führung komplett losgelöst davon ist. Und Zusammenhalt ist eben Empathie. Also ich brauche diese Fähigkeit, mit anderen Menschen zu connecten, um ein Gefühl von Zusammenhalt zu erzeugen. Und ich glaube, perspektivisch werden Führungskräfte ohne Empathie nicht mehr weit kommen. Also vielleicht noch die nächsten 10, 20 Jahre. Aber irgendwann, wir kommen jetzt, KI löst immer mehr Intellekt ab. Die Fähigkeit, die uns bleibt, ist unsere emotionale Intelligenz. Deswegen glaube ich, dass es essentiell wird, für Führungskräfte in Unternehmen Charisma mit Empathie zu koppeln. Ich merke gerade, dass das gar nicht deine Frage war.
Aber ich finde sie mega spannend, weil ich nämlich jetzt gerade mit meinen Gedanken bei meinem letzten Arbeitgeber war. Und da war mal eine riesige Fluktuation in dieser Abteilung. Und ich habe immer gedacht, okay, das liegt einfach daran, weil dieser Vorgesetzte halt einfach schrecklich war. Also ja, das war er, aber das stimmt wirklich. Es war losgelöst, das Kollegium, in dem kaum Zusammenhalt herrschte, weil oben drüber der Vorgesetzte war, der teilweise einen Keil dazwischen getrieben hat, der nichts dafür getan hat, dass da ein Teamgefüge entsteht, was sich gegenseitig unterstützt. Eigentlich war das in allen Unternehmen, wo ich zuvor war, wird mir gerade so bewusst.
Ja, es ist halt immer noch diese Ellenbogenkultur. Du arbeitest zwar zusammen, aber eigentlich versuchst du nur, dich auch nach oben zu drücken. Und wenn das natürlich die Führungskraft schon ausstrahlt, dass sie sagt so, ja, ich bin der, der mich am weitesten nach oben gedrückt hat, dann ist es schwierig, da halt ein Zusammengehörigkeitsgefühl ins Unternehmen reinzukriegen. Ja, also ich glaube, Teamworking beginnt mit der Führungskraft.
Also Fisch stinkt vom Kopf.
So.
Meine Frage war, wie Charisma und Empathie zusammenhängen.
Ja, wir haben uns sehr gefreut, als wir das erste Mal geplottet haben. Wir haben uns quasi eine Grafik erstellt, um zu gucken, wie korreliert dieser Entrainment Score, also diese kommunikative Empathie, mit dem akustischen Charisma Score. Und wir können halt feststellen, ich muss mal einmal gucken, wie meine Kamera ist. Ich muss in die Richtung. So. Ja, bringt natürlich den Leuten jetzt nichts, die zuhören, deswegen beschreibe ich es auch. Also wir können halt feststellen, dass wir so ein bisschen so einen exponentiellen Verlauf, so einen zwischenexponentiellen und linear haben. Also je höher dein akustisches Charisma, desto höher auch dein Entrainment Score.
Jetzt zeigst du, glaube ich, die X- und Y-Achse verkehrt. Was? Aber Gott sei Dank hören das die Leute
jetzt. Es soll in die Richtung, es soll nach oben rechts gehen.
Von links unten nach rechts oben, meinst du? Ja, okay, dann müsstest du den Finger von...
In die Richtung gehen.
Ja, genau.
Okay, bei mir sieht das nämlich anders aus. Okay, das heißt, wir gehen in die Richtung. Also, ich lasse das einfach. So, es geht nach oben. Je höher das akustische Charisma, desto höher auch das Entrainment. Grundsätzlich, wo wir sagen, okay, es gibt eine grundsätzliche Kommunikationsfähigkeit. Und wenn du empathisch kommunizieren kannst, kannst du auch charismatisch kommunizieren. Wenn du charismatisch, kannst du empathisch kommunizieren. Und dann haben wir aber auf der einen Seite hier... geht Charisma auf einmal auch nochmal steil nach oben. Das heißt, wir haben zwei Gruppen mit besonders hohem Charisma. Die, die sehr gut entrainen können und die, die gar nicht entrainen können. Also komplett null.
Aber das Charisma hoch.
Aber das Charisma sehr hoch, ja.
Was sind denn das für Personen?
Wir nennen diese Gruppe inoffiziell unsere Narzissmusgruppe.
Mein ehemaliger Chef.
Das sind die Leute, die sehr, sehr gut wissen, wie sie einen Eindruck auf Menschen machen, wie sie selbstbewusst, leidenschaftlich, auch als Führungsperson auftreten können. Die kriegen aber kommunikativ keine Verbindung zu anderen Menschen. Und das ist halt erstmal etwas, was wir einfach feststellen können. Die grundsätzliche Fähigkeit, sich auf andere Menschen einzustellen, ist nicht vorhanden. Es geht nicht darum, dass sie das nicht tun. Es geht darum, dass sie das gar nicht können. Also das Gehirn hat diese Fähigkeit gar nicht entwickelt, sich an andere Menschen anzupassen. Die sind halt immer sie. und nie gehen keinen Schritt von sich, von ihrer eigenen Position weg, um auf den anderen zuzugehen. Und das hören Menschen. Ne? Also ich merke dann, ja, ich habe Vertrauen in, ich sage immer, das ist auch aus der klassischen Rhetorik, es gibt diese zwei Arten von Vertrauen. Das eine ist, vertraue ich darauf, dass du weißt, was du tust, und vertraue ich darauf, dass du das auch für mich einsetzen würdest. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Trust und Credibility im Englischen. Dass ich halt sagen kann, ja, ich vertraue auf deine Kompetenz und ich vertraue, dass du auf meiner Seite bist. Wo ich dann immer sage, das bringt dir überhaupt nichts, wenn der Löwe kommt und du hast den kompetentesten Jäger an deiner Seite, der ist aber nicht für dich. Der verlässt dich halt in der ersten Sekunde. Dann kannst du sagen, super, das ist die kompetenteste Person, die ich mir aussuchen konnte, aber ich habe trotzdem überhaupt nichts davon. Und genauso ist das, wenn ich halt sage, okay, ich habe den kompetentesten Chef jetzt vor mir, der bringt diese Firma richtig voran, weil er weiß, was er tut, aber in seinem eigenen Interesse. Und ich bin aber austauschbar. Ich bin als Mensch ja überhaupt nicht relevant, weil da überhaupt keine Verbindung ist.
Also würde ich bei ihm nicht überleben, wenn der ein Löwe kommt?
Der würde halt den Löwen nur, um es jetzt mal polemisch zu sagen, ne? Der würde halt den Löwen nur umbringen, wenn der auch eine Bedrohung für ihn ist. Wenn er selbst überhaupt nichts davon hat, sein eigenes Leben in Gefahr zu bringen für mich, dann geht er. Ja? Und wenn ich halt weiß, diese Person ist nur sich selbst am nächsten und würde sich für mich nicht einsetzen. Und das Ding ist ja, das muss ja nicht mal die Einstellung sein, die er dahinter hat. Aber das ist die Einstellung, die er kommuniziert. Also wenn diese kommunikative Empathie nicht da ist, dann kann die Person mir nur sehr schwer das Gefühl geben, dass ich mich auf sie verlassen kann, wenn ich in Gefahr, in Not bin. Und das ist wichtig für uns, für Zusammenhalt als Gefühl.
Merken solche Menschen das? Dass denen da was fehlt? Oder müsste man denen das aktiv sagen? Also haben die so viel Selbstreflexion?
Das ist jetzt da müssen wir jetzt trennen. Also wenn, wir nennen es natürlich polemisch immer die Narzissmusgruppe. In dem Moment, wo du tatsächlich jemanden hast, der diese Ausprägung hat aufgrund einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, dann ist die Antwort auf beide deine Fragen nein. Denn erstens, die Person merkt es nicht, dass sie das Problem ist. Das ist die Definition einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Der Narzisst weiß nicht, dass er das Problem in seinem Leben ist. Und gleichzeitig würde es auch überhaupt nichts bringen, dieser Person zu sagen, dass sie das Problem ist, weil das auch zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung gehört. Wenn wir jetzt aber jemanden haben, der tatsächlich nur narzisstische Tendenzen hat oder nicht mal nur narzisstische Tendenzen, der halt einfach sehr ich-bezogen ist, das kann ja eben auch zusammenhängen mit Bedrohung, Hypervigilanz, Trauma, einfach auch Unsicherheit, niedrigem Selbstbewusstsein oder so. Dem es wichtiger ist zu sagen, ich strahle Kompetenz und Führungskraft aus, als mit anderen Menschen zu connecten. Da würdest du dann halt rankommen. Da kannst du dann halt sagen so, ey, pass mal auf, du wirst vermutlich mit großer Wahrscheinlichkeit die Erfahrung gemacht haben, dass du keine richtige Verbindung zu deinen Mitarbeitern kriegst. Die akzeptieren dich als Chef, die akzeptieren dich als Teamleiter, weil wir müssen ja gar nicht nur über Wirtschaft reden. Es geht ja auch generell um Menschlichkeit. Ich akzeptiere dich, dass du kompetent bist, aber ich möchte mit dir nichts zu tun haben als Mensch, ja, weil ich das Gefühl habe, da kommt emotional nichts. Und denen dann zu sagen, dass es eventuell eben schon daran liegen könnte, dass diese Nähe, diese Nahbarkeit gar nicht ausstrahlen und da anzusetzen, da sehe ich schon Potenzial. Also ich glaube, dass sehr, sehr viele Führungskräfte da draußen sind, die sehr charismatisch sind, die kommunikativ sehr unempathisch sind, aber die etwas dagegen tun wollen. Und im Prinzip ist das ja auch die Zielgruppe. Die Zielgruppe der Leute, die sagen, meine Mitarbeiter sind das Problem, da brauche ich kein Training ansetzen. Den kannst du dann vielleicht beibringen, ihren Entrainment-Wert zu steigern, aber dann ist die emotionale Komponente ja gar nicht dahinter. Dann ist es ja nur eine Technik. Und dann ist es Manipulation und das bringe ich Leuten nicht bei.
Ja, ja. Bei Empathie hatte ich das, glaube ich, dich gefragt. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber bei Charisma, was spielt denn da die Attraktivität oder die Ausstrahlung einer Person für eine Rolle?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Also wir können natürlich feststellen, dass wir häufig eben auch sehr charismatische Menschen haben, die auch sehr attraktiv sind. Also dass da scheinbar irgendwas zusammenzuspielen scheint. Ich würde aber erstmal sagen, dass es nicht notwendig ist, attraktiv zu sein, um charismatisch zu sein. Also die Eigenschaften sind losgelöst voneinander. Ich würde mehr sagen, dass da so irgendeine Drittvariable mit reinspielt. Also zum Beispiel, wenn ich eben, Attraktivität ist ja in erster Linie was, wo ich nicht besonders viel dran machen kann. Ich kann natürlich durch Make-up und Kleidungsstil und sowas meine Attraktivität noch erhöhen, aber ich würde sagen, das ist da noch gar nicht der relevante Punkt. Sondern ich merke irgendwann in meinem Leben, gehöre ich zu den attraktiven Menschen oder nicht? Also wenn wir jetzt eine Grenze ziehen würden, wie ist mein Attraktivitätsscore, wie komme ich in der Gesellschaft an damit? Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Menschen, die merken, ich komme mit meiner Attraktivität gut bei anderen Menschen an, dass die einen höheren Anreiz haben, auch kommunikatives Charisma zu entwickeln. Also, dass man eher den attraktiven Menschen sagt, ihr geht jetzt in die Repräsentationsrolle, in die Führungsrolle. Das heißt, die sind oft in Positionen, wo Charisma einen Vorteil bringt und dann trainieren die sich das an. Und das quasi, dass sich so zusammen entwickelt, dass ich merke, ich habe mehr Vorteil als attraktiver Mensch, wenn ich charismatisch bin. Und deswegen korreliert es häufiger miteinander. Für die Wahrnehmung würde ich halt sagen, was ist denn Attraktivität? Was strahlt denn Attraktivität aus? Und was ja, das ist jetzt, ich muss den Gedanken jetzt gerade entwickeln, während ich ihn spreche, weil ich mir da vorher noch keine Gedanken so zu gemacht habe, das kommt jetzt gerade. Bei Männern würde ich eben sagen, ja, Attraktivität ist vor allem ganz viel Schutz. Dass ich halt sage, ich finde jemanden attraktiv, der männlich ist. Und was ist männlich? Männlich ist halt eine Form von Stärke. Da ist ganz viel, ist das noch das klassische Attraktivitätskonzept, dass wir halt jemanden attraktiv finden, der stark ist, der so dieses Beschützerding ausstrahlt. Und da würde ich sagen, das korreliert halt ganz viel mit Kompetenz. Also Charisma strahlt ja eben auch aus. Ich gebe Orientierung, ich weiß, was ich tue. Und das hängt schon ein bisschen mit Attraktivität zusammen, würde ich sagen. Bei Frauen, das ist jetzt gerade das Ding, wo ich sage, puh. Weibliche Attraktivität ist ja ein ganz anderes Thema als männliche Attraktivität in der Regel. Also Schutz spielt da ja in der Regel keine Rolle. Eher Fürsorge, also sind es Mutterqualitäten, die attraktiv machen.
Ich habe an Wärme gedacht, aber...
Also ich würde schon sagen, dass man Partner nach Wärme und Mutterqualitäten aussucht, aber das ist nicht die physische Attraktivität. Also ich weiß nicht, ob es sowas wie den Mom-Bod gibt im Gegensatz zum Dad-Bod. Also der Dad-Body und der Mom-Body. Wenn ich halt sagen würde, wenn du aussiehst wie eine Mutter, ist das physische Attraktivität? Ich glaube, für den Mann eher nicht. Wenn wir jetzt halt einfach wirklich nur von oberflächlichen Klischees ausgehen. Was macht attraktiv? Und ich würde sagen, es ist sogar tendenziell eher das Gegenteil, dass du ja eher kindliche physische Merkmale mit Attraktivität für den Mann assoziierst. Und das geht jetzt natürlich gar nicht in Richtung Charisma. Und ich frage mich jetzt aber auch gerade, ob wir finden eine starke Korrelation zwischen physisch attraktiven Männern und charismatischen Männern. Ich weiß nicht, ob die Frauen, die bei uns besonders hoch auf der Charisma-Skala stehen, so Oprah Winfrey zum Beispiel, wie hoch die auf der Attraktivitätsskala scoren würde. Jetzt eben objektiv, ohne meine subjektive Bewertung da reinzugeben. Und ich glaube tatsächlich, dass die Korrelation von Charisma und Attraktivität bei Frauen wesentlich weniger stark ist als bei Männern. Also die Frauen, die im Rampenlicht stehen, die besonders attraktiv sind, sind häufig nicht die Personen, die bei uns sehr hoch in Charisma scoren.
Mir kommt da gerade dieser Begriff Cheerleader-Effekt, dass man manchmal, wenn man dann irgendwie ganz viele schöne Frauen sieht und sich dann für eine entscheiden soll, dass es dann so, also da fehlt dann immer irgendwie was. Also für mich hat auch Attraktivität hat bei mir in erster Linie nichts mit dem Aussehen zu tun. Ich finde das immer ganz interessant, wenn wir auf der Straße unterwegs sind und Joelle dann sagt, guck mal, die Frau ist doch total attraktiv. Oder guck mal, der Mann ist total attraktiv. Und ich so, nee. Ja, aber wieso? Guck mal, die hat doch voll die schönen Haare und Oberweite und Po. Und also, da fehlt mir irgendwie was. Oder auch, wenn du mit jemandem ins Gespräch kommst und ich sage, boah, der hat so eine krasse Ausstrahlung, der ist so attraktiv, aber ist vielleicht nicht dieser Adonis von 1,95 und Waschbrettbauch. Aber es ist irgendwas, was mich im Gesicht anspricht, was der Tonfall ist. Ich kann ja aber nicht mal mehr sagen, was es dann ist.
Da muss ich jetzt, das ist jetzt einfach der perfekte Zeitpunkt, genau für dieses Thema. Weil ich komme relativ selten dazu, über diesen Effekt zu sprechen, den wir gefunden haben. Und der passt hier jetzt einfach super rein. Ich weiß nicht, ob wir das eventuell in der Entrainment-Folge auch schon hatten. Ansonsten machen wir es jetzt einfach doppelt, würde ich sagen. Die gegenseitige Beeinflussung von physischer Attraktivität und Sympathie bei Frauen und bei Männern. Hatten wir schon? Oder?
Ja, hatten wir. Erzähl bitte. Das war ein großartiges Thema. Passt auch hier rein.
Wir wollten ja eigentlich nur auf die Akustik. Wir wollten ja nur gucken, ob du anhand der Stimme erkennen kannst, wie attraktiv jemand seinen Gesprächspartner findet. Und wir haben aber Sympathie mit reingenommen, weil, also ich habe jetzt gerade, die Frage, wie du sie gerade gestellt hast, habe ich jetzt beantwortet, nur mit physischer Attraktivität. Also tatsächlich einfach nur die reine Optik. Wenn wir natürlich in Attraktivitätskonzepte komplexer reingehen, dann haben wir eben dieses unglaublich überraschende Ergebnis gehabt bei uns in dieser Dating-Studie, dass wir gefunden haben, Mann redet mit Frau und das Gespräch fängt an. Vor dem Gespräch sollten die bewerten, wie attraktiv, wie sympathisch finde ich die Person. Und hat gesagt, okay, die sieht total toll aus, 9. Wirkt auch sympathisch, 8. Dann läuft das Gespräch und innerhalb dieses Gesprächs stellt er fest, es sind überhaupt keine Gemeinsamkeiten da, das funkt gar nicht, und sagt am Ende des Gesprächs, okay, Sympathie 3. Hat gar nicht funktioniert, keine Gemeinsamkeiten, kein tolles Gespräch. Aber die ist immer noch genauso heiß wie vorher, 9. Ja? Kein Problem. Andersrum, Frau, sprich mit Mann, ich verallgemeinere das jetzt, weil ist ja die Komplexität von Gender damit reinzubringen,
alles gut,
ist es. Ja, also wir ganz klassisch, ja, das sind alles Menschen, die sich als eindeutig biologisch weiblich und biologisch männlich auch identifiziert haben. Frau redet mit Mann, sagt, oh, vorher, ja, der sieht ganz schick aus, so 8. Ja, Frauen haben bei uns selten höher als 8 gegeben. Weiß nicht, ob das mit der Stichprobe zusammenhing, dass einfach niemand über eine 8 da war oder dass es halt einfach so die Bewertung ist.
Man gönnt nicht die 10.
Gönnt nicht die 10. Und selbst die 9 ist schon so. 9 ist vor 10, da muss auch schon was kommen. Ja. Und hat gesagt, ja, ist eine 8. Und wirkt auch ganz sympathisch, so auch eine 8 oder eine 7, sagen wir mal. Und dann haben die miteinander gesprochen und ist ja alles anonym gewesen, weiß ja keiner, wer an den Studien teilgenommen hat. Wir hatten auf jeden Fall einen männlichen Teilnehmer, der in der Physik gearbeitet hat und der hat Nagetieren Hörschädigungen zugefügt, um das untersuchen zu können. In dem Moment, wo der das erwähnt hat, ist die Sympathieskala drastisch in den Keller gefallen. Und dann hatte, nach dem Gespräch, hatte sie gesagt, okay, Sympathie ist jetzt noch bei 2. Und die Attraktivität ist bei 5. Und er sagt, okay, das heißt, der war vorher eine 8, also deutlich überdurchschnittlich. Und jetzt ist der auf maximal den Durchschnitt runtergefallen. Und das Interessante war, dass wir zusätzlich eine Frage mit drin hatten. Und da Props an Heike Schormann, die diese Variable mit in den Fragebogen aufgenommen hat. Meine Kollegin, mit der ich das zusammen durchgeführt habe. Sie hat die Variable aufgenommen. Habe ich eine Veränderung wahrgenommen in Sympathie, Gesprächsqualität oder Attraktivität? Und alle, die gesagt haben, vorher 8, nachher 5, vorher 9, vorher 4 oder sowas oder 7 und 2, haben danach gesagt, ich habe keine Veränderung in der Attraktivität wahrgenommen. Das heißt, die waren sich nach diesem 15-Minuten-Gespräch sicher, sie haben dem auch vor dem Gespräch schon eine 5 gegeben. Die sollten nur die physische Attraktivität, nur das Aussehen bewerten. Und die waren nicht in der Lage, objektiv quasi das Aussehen von der Sympathie zu trennen. Und das haben wir nur für die weiblichen Sprecher gefunden. Also die Frauen konnten das nicht trennen. Wenn die Sympathie runtergegangen ist, ist die Attraktivität runtergegangen. Und auch andersrum. Wenn die Sympathie hochgegangen ist, ist die Attraktivität hochgegangen. Die Männer, 2 Skalen, fertig.
Einfach.
Unsere Welt ist simpel.
Wie ist es denn eigentlich, wenn die Attraktivität runtergeht und die Sympathie runtergeht, geht dann plötzlich auch das Entrainment in dem Moment zurück?
Ja.
Dass wenn man.
Das ist genau der Effekt, den wir gefunden haben. Also der Hauptparameter, den wir gefunden haben, ist tatsächlich Gesprächsqualität. Mhm. Also, dass sie danach gesagt haben, wie gut finde ich das Gespräch. Das korreliert immens, auch schon bei Speed-Dating. Also die kennen sich vorher nicht, die reden 15 Minuten miteinander und wir können anhand des Entrainments quasi vorhersagen, wie gut das Gespräch war. Ja, ja, nochmal zurück zu dem Punkt, das heißt nämlich nicht, dass für Männer Sympathie keine Rolle spielt. Und das nicht auch, wenn jetzt ich irgendwie bewerten soll, ist das eine potenzielle Partnerin für mich. Dann bewerte ich natürlich auch die Sympathie mit und dann ist die Attraktivität auch etwas, was beeinflusst wird von der Sympathie. Also ich kann auch die Männer können durchaus sagen, ja, sie ist eine 10, aber. Ne? Das ist halt schon, dass das auch in deine Bewertung mit einfließt. Aber wenn ich jetzt einen Mann damit konfrontiere, zu sagen, trenn das. Sag mir nur, wie physisch attraktiv die ist. Selbst wenn ich sagen würde, ja, so insgesamt zieht es das auf eine 8 runter, aber wenn ich nur das Aussehen bewerte, dann ist es eine 10. Das ist halt etwas, was der Mann besser trennen kann, während es bei der Frau mehr in unserer Stichprobe mehr verschwimmt, dass wir sagen, ich kann das nicht lösen. Ich kann eine Person nicht physisch attraktiv finden, wenn ich weiß, dass die unsympathisch ist.
Charisma. Kommen wir wieder mal zurück. Also wir hatten ja gesagt, wir haben die 3 Säulen: Kompetenz, Selbstbewusstsein und Leidenschaft. Jetzt überlege ich gerade, wie man das bezeichnet. Charisma kannst du ja auf unterschiedliche Art und Weise ausdrücken. Also mit Sprache, mit Körper, mit, habe ich das vergessen?
Stimme.
Stimme.
Da ja, war also ja was. Vielleicht ist Sprache bei dir damit drin, aber Sprache ist für mich immer Inhalt und Stimme ist halt die.
Ach so, nee, die Sprache war jetzt für mich tatsächlich das. Erklär mir dann mal ein bisschen was zur Sprache. Also gibt es dann eine bestimmte Art, wo du sagst, okay, man hat einen bestimmten Rhythmus, damit es charismatisch ist oder eine bestimmte Stimmhöhe variiert meine Klangfarbe und so weiter. Oder Was ist sozusagen da die Komponente, was bei Sprache vor sich gehen muss?
Jetzt war ich natürlich sofort wieder irritiert, weil du jetzt wieder Sprache verwendet hast.
Entschuldigung, Stimme.
Ja, weil wir können auch über Sprache reden. Es gibt auch sehr viele sprachliche Strategien, die man für Charisma verwenden kann.
Was würde da reinfallen? Dialekte oder was fällt dann da rein?
Das sind die typischen rhetorischen Mittel. Also verwende ich rhetorische Stilmittel, verwende ich Metaphern, also mache ich meinen Punkt deutlicher, indem ich bildliche Sprache verwende, die gleichzeitig auch emotional berühren kann. Also Metaphorik ist ein super Mittel, um Charisma zu erhöhen, um diese Begeisterung auszudrücken und gleichzeitig eben auch kompetent zu wirken. Das ist einer meiner persönlichen Lieblingseffekte an Charisma. Mhm. Die Frage ist ja, wie wirkt man kompetent? Und der Trick ist einfach, kompetent wirkst du, wenn der andere dich versteht. Also in dem Moment, wo du es nicht schaffst, dein Thema so rüberzubringen, dass der andere dich versteht, dann neigen Menschen dazu, das nicht an ihrer eigenen Fähigkeit, dich zu verstehen, festzumachen, sondern an deiner Fähigkeit, das zu erklären. Das heißt, jemand, der gut erklären kann, finde ich kompetenter als jemand, der schlecht erklären kann, selbst wenn die beiden fachlich gleich kompetent sind.
Ja, okay, ja, macht Sinn, okay.
Und deswegen helfen halt Metaphern, weil Metaphern komplexe Sachverhalte vereinfachen können und gleichzeitig auch noch emotional berühren, also super. Storytelling, Anekdoten zu verwenden.
Genau, das hätte ich auch gesagt, ne? So diese Abwechslung.
Ja.
Wenn ich die ganze Zeit nur erkläre auf wissenschaftlicher Ebene, ohne das irgendwie mit Beispielen oder mit irgendwelchen tollen Verbildlichungen anreichere, wird es doch langweiliger.
Das ist auch nochmal ein super Punkt, um jetzt zur Stimme überzuleiten, weil Variabilität, Abwechslung tatsächlich in fast allen Bereichen wichtig ist. Also wenn wir uns Sprechgeschwindigkeit zum Beispiel angucken, dann können wir feststellen, es gibt eine optimale Sprechgeschwindigkeit. Aber wenn du nur mit der gleichen Sprechgeschwindigkeit sprichst, dann ist es wieder uncharismatisch. Also es ist schon wichtig, dass du auch mal schneller und mal langsamer sprichst, aber um so einen optimalen Wert herum variierst.
Kann man da was falsch machen? Also kann ich ganz langsam sprechen, um dann ganz schnell zu sprechen, dann passt das eigentlich gar nicht, weil irgendwie das total seltsam klingt?
Also wenn du natürlich die ganze Zeit versuchst, künstlich langsamer und dann wieder schneller zu sprechen, das ist natürlich irritierend. Also das ist tatsächlich etwas, was mehr authentisch kommt. Also wenn ich erstmal drüber nachdenken muss, was ich gerade sage, oder es ist ein emotionaleres Thema, werde ich langsamer. Wenn ich voll in meinem Element bin, dann werde ich wieder schneller und dann habe ich halt diese natürliche Variation da drin. Falsch machen, also natürlich, wenn es unnatürlich klingt, ist eine Sache, die du falsch machen kannst. Und ansonsten gibt es natürlich extrem langsam und extrem schnell ist halt beides nicht gut für Charisma. Also wenn ich zu schnell spreche, dass der andere mir nicht mehr folgen kann, dann habe ich halt wieder ein Kompetenzproblem. Wenn ich zu langsam spreche, dann haben wir dieses Problem, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass ich sage, komm zum Punkt, ich kann nicht mehr zuhören. Ja, also schneller ist schon besser, aber es wird halt auch schnell überfordernd. Das heißt, es braucht dann immer wieder diese Abwechslung drin. Also Sprechgeschwindigkeit ist zum Beispiel ein Parameter, den wir uns angucken. Phrasendauer. Wann mache ich Pausen? Sowas. Ich habe aber eben auch die Möglichkeit, ohne jetzt gezielt eine Pause zu machen, eine Phrasengrenze zu setzen. Also da war jetzt ein bisschen Pause drin, aber der Satz, den ich gerade gesagt habe, das waren 3 Phrasen in einem Satz. Und ich habe nur durch meine Melodie markiert, dass hier jetzt ein Einschnitt ist. Also ich kann meine Rede strukturieren auch über die Melodieführung. Und das hat halt alles ein bisschen mit dem Arbeitsgedächtnis zu tun. Mein Gehirn wartet die ganze Zeit darauf, dass es ein Signal kriegt, hier ist jetzt fertig, kann es verarbeiten, jetzt kommt das nächste. Wenn ich diese Signale nicht setze, dann ist mein Gehirn überlastet. Und das führt halt dazu, dass wieder ich als inkompetent wahrgenommen werde. Deswegen ist halt Phrasierung auch wieder ein wichtiger Punkt.
Damit bei mir als Zuhörer, dass mein Gehirn das verarbeiten kann.
Genau. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit weiterreden würde, ohne eine Pause zu machen und ohne auch melodisch irgendwelche Grenzen zu setzen, dann würdest du relativ schnell das Gefühl kriegen, dass dein Gehirn mir nicht mehr folgen kann.
Ja, das würde ich auch alleine nicht machen, weil ich alleine selber schon nicht hinterherkommen würde, weil ich ja mein Gegenüber auch abholen würde. Deswegen würde ich ja halt auch immer einen Satz beenden und dann Pause machen.
Auch ein schönes Beispiel gerade. Hast du das absichtlich gemacht oder war das Entrainment?
Ja, natürlich habe ich das absichtlich gemacht. Okay. Ich habe dich gerade, hey, das war gerade Entrainment. Ich habe mich gerade auf dich eingeschwungen.
Du hast mein schlechtes Charisma gespiegelt.
Ich merke schon, wir sind super eingespielt. Es ist funktioniert.
Ja.
Aber tatsächlich, ich überlege gerade, ob ich sowas bewusst mache oder auch nicht. Oder ich habe es ja zum Beispiel in der Schulzeit, auch im Studium, immer geliebt, Vorträge zu halten. Es hat mich nie gejuckt und ich habe da das wahrscheinlich auch unbewusst auch schon gemacht. Also ja, ich kann mich daran erinnern, dass wenn ich Dinge erzählt habe, an manchen Stellen abgesetzt habe, tief Luft geholt habe, bin mit der Stimme runtergegangen oder nach oben. Unbewusst aber. Aber du, nee, nicht unbewusst. Bewusst. weil es einfach auch Denkpausen sind, die ich gebraucht habe und die ich dann einfach auch, weil du gibst ja eine gewisse Gewichtigkeit rein. Wenn du dann kurz absetzt und dann weiterredest, ja, dann signalisierst du ja, oh, jetzt kommt ja nochmal was Spannendes.
Das sind aber eben genau diese Intentionalen. Also ich würde jetzt sagen, über so einen Vortrag hinweg, wenn du 10 Minuten redest, dann machst du zwischendurch ja vielleicht 20, 30 Mal diese intentional gesetzten Pausen, wo du dann sagst, so jetzt, um das wirken zu lassen oder auch nur anzusetzen. Aber in jedem Satz hast du diese interne Struktur, wo du diese Phrasierung machst. Und da würde ich sagen, das ist ganz viel Intuition. Dass du halt sagst, ich rede und ich gucke, wie muss ich sprechen, dass der andere mir noch folgen kann. Und wenn ich merke, ich verliere den anderen, dann versuche ich was zu ändern. Und wenn ich das kann, dann mache ich das über die Phrasierung.
Ja, und das hilft mir immer. Ich gucke in das Gesicht meines Gegenübers und du siehst, wenn jemand abdriftet, wenn die Augen irgendwie so leicht trüb werden. Das ist einfach, ich weiß nicht, ob die tatsächlich trüb werden, aber man sieht es am Blick, man sieht es am Mundwinkel, ob die andere Person schon abwesend ist.
Ja, ja. Also finde ich auch. Also es gibt Leute, die können sehr gut Aufmerksamkeit vortäuschen. Mhm. Und das ist halt auch was ich im Unterricht, in Vorträgen dann mache. Ich gucke mir dann die einzelnen Personen an und habe dann jemanden, wo ich merke, also ich brauche erstmal einen Fixpunkt, wo ich sage, okay, das ist jemand, der halt grundsätzlich erstmal Aufmerksamkeit halten kann. Du hast in jeder Klasse die Leute, wo du sagst, du kannst dich hier auf den Kopf stellen und mit 158% Charisma reden. Mhm. Du kriegst sie sowieso nicht, weil die halt einfach, ja, müde sind oder kein Interesse haben oder sowas. Das heißt, du findest halt erstmal die Person, die dir zuhören möchte. Und dann siehst du eben auch, während du einen Vortrag hältst, so kann die noch folgen, ist die Person noch bei dir und kannst dich darauf halt einschwingen. Im Prinzip ist es auch wieder eine Form von Entrainment, wo du dein Charisma halt an die HörerInnen anpasst. Ja.
Fließt, wenn ich jetzt dann sehe, okay, die Person, die da sitzt, die ist gerade mit dem Gedanken schon beim Mittagessen, zählt das ebenfalls unter Charisma, wenn ich dann die Person anspreche und sozusagen versuche, wieder abzuholen?
Also grundsätzlich, wir haben das halt in den rhetorischen Mitteln drin, dass alles, was das Publikum aktiviert, so rhetorische Fragen zum Beispiel, dass das eben auch gerade deswegen charismatisch ist, weil es den anderen wieder in diese aktiver Partizipant-Situation reinbringt. Demzufolge würde ich sagen, ist jetzt was man schlecht messen kann, aber würde schon sagen, dass einzelne Personen halt zu fokussieren und auch auf die einzugehen und auch mal die in Beispiele mit einzubeziehen oder so, schon einen Charisma-Effekt hat, weil es diese Zugewandtheit auch ausdrückt. Ja. Der andere ist dann halt aktiv. Da ist wieder eine Verbindung da und ja, das brauchen wir.
Bei der Stimme kann man den unterschiedlichen Stimmhöhen Eigenschaften zuordnen. Manche Menschen haben ja ich würde mir nicht sagen von Natur aus, sondern sie haben halt einfach sich angetrainiert, eine höhere Stimme, wo die Stimme in einer höheren Stimmlage ist, andere in einer tieferen. Was ist charismatisch gesehen eher die bessere Lage, wenn man jetzt von weniger gut und gut ausgehen kann?
Also erstmal glaube ich, es ist beides. Also du hast sowohl eine angeborene Tonhöhe als auch eine gewohnheitsmäßige Tonhöhe. Also du kannst innerhalb deines Spektrums deiner Stimme variieren, wie hoch du sprichst. Mhm. Aber das hat halt ein biologisches Limit. Und gleichzeitig gibt es halt auch so eine quasi die angenehmste Art zu sprechen. Also deine Default-Tonhöhe, wenn man das so will. Keine Ahnung, in welchem Bereich man das anwendet, weil du ja immer einen Adressaten hast. Das heißt, du hast ja immer eine Intention, wenn du sprichst. Aber wenn man jetzt sowas, man würde sagen, so, das ist so deine Standardtonhöhe. Und die ist eben so ein bisschen physiologisch festgesetzt. Das hängt halt mit der Größe des Kehlkopfs, mit der Masse der Stimmlippen und so zusammen. Aber natürlich hast du auch eben deine, jetzt sag ich mal, sozialgewohnheitsmäßige Tonhöhe. Dass du jemanden hast, der relativ hoch spricht, selbst für seine Verhältnisse. Oder jemand, der relativ tief spricht, selbst für seine Verhältnisse. Ein Faktor, der massiv darauf einen Einfluss hat, ist halt die emotionale Lage. Also wenn ich wütend bin, dann geht meine Stimme hoch. Wenn ich mich freue, geht meine Stimme auch hoch. Auf der anderen Seite, wenn ich traurig bin, geht meine Stimme runter. Wenn ich gelangweilt bin, geht meine Stimme runter. Also die durchschnittliche Tonhöhe, da kommen ja noch ganz viele andere Faktoren dazu. Aber die durchschnittliche Tonhöhe gibt halt einen massiven Aufschluss über den derzeitigen emotionalen Stand, den ich habe. Und was aber auch noch mit reinspielt, und das ist eben beides relevant für Charisma, Dominanz. Also wenn ich versuche, dominant zu sein und eine Machtposition auszudrücken, dann gehe ich mit meiner Stimme runter. Also ich bewege mich eher hier, wenn ich sage, ich rede mit jemandem, den ich wirklich einschüchtern möchte. Dann brumme ich hier. Und bei mir ist das immer ein bisschen schwierig, denn so tief kommt meine Stimme nicht runter. Es fängt sehr schnell an zu knarzen. Aber ich wollte das mal vormachen, diese so gewohnheitsmäßige
Klappt im Übrigen auch im Umgang mit Kindern. Also wenn man etwas ganz Bestimmtes setzen möchte, dann geht ihr jetzt bitte die Zähne putzen.
Ja.
Und nicht, ihr geht jetzt bitte die Zähne putzen.
Würde ich auch nicht gehen. Das ist genau das, wenn ich sage so, okay, und das war jetzt das letzte Mal, dass ich das gesagt habe. Dann weiß die Person, das war jetzt das letzte Mal. Ja? Und das Ding ist, und da wird es eben für Charisma relevant, dass lange halt Autorität das Führungssignal war. Und das heißt, wir brauchen eine tiefe Stimme, um Autorität auszudrücken und demzufolge Führungskraft auszudrücken. Das Problem ist aber, eine tiefe Stimme drückt zwar Autorität aus, einerseits kann das schon mal ein Nachteil sein. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, jemand versucht, mir was aufzudrücken, wirkt das schon uncharismatisch. Mhm. Aber selbst wenn ich aus der Perspektive komme, dass ich sage, ich bin hilfsbedürftig und ich brauche einen starken Führer, der weiß, wo es lang geht, selbst dann wirkt eine tiefe Stimme halt unengagiert und unemotional oder unemotionaler. Das heißt, diese komplette Komponente Leidenschaft geht unglaublich runter, wenn ich mit meiner Stimme runtergehe.
Also ist das eigentlich ein richtiges Austarieren, wann ich sozusagen in meine Bruststimme falle und in die tieferen Lagen und wann möchte ich Leidenschaft transportieren und gehe sozusagen in die höheren?
Mhm. Es kommt genau darauf an, was du gerade machen willst. Also wenn ich jetzt einem Kind eine Anweisung geben möchte, dass es seine Zähne putzen soll oder vielleicht auch eine Situation, wo wirklich wir haben ein Teammeeting, was gerade vollkommen außer Kontrolle gerät. Ja, alle reden nur noch durcheinander. Dann stelle ich mich da vorne hin und dann ist nicht mein Ziel, diese Mitarbeiter zu inspirieren und zu motivieren, sondern jetzt gerade Ordnung da reinzubringen. Ja. Und dann gehe ich aber aus meinem Charisma raus und gehe in mein Autoritätsregister. Wenn ich aber sage, ich will charismatisch sein, das heißt, ich möchte Begeisterung und Selbstbewusstsein ausstrahlen und ich möchte, dass meine Mitarbeiter danach motiviert und inspiriert sind und leidenschaftlich, dann gehe ich mit meiner Stimme eher in die höheren Register.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen, dann würde das aber nochmal bedeuten, dass Charisma und Autorität sich ausschließen, dass es nicht beides parallel funktionieren kann?
Das kommt auf die Definition von Autorität an. Wenn du halt sagst, Autorität ist generell, dass ich jemanden als übergeordnet anerkenne, dann nicht. Dann ist Charisma sogar super vereinbar mit Autorität. Wenn ich aber sage, Autorität ist nur die Ausstrahlung von Macht, dann schließt es sich tendenziell eher aus. Denn wenn ich versuche zu dominieren durch Autorität, dann mache ich genau die Sachen, die uncharismatisch sind. Dann bin ich eben nicht begeistert und leidenschaftlich und empathisch, sondern dann bin ich halt genau das andere. Aber es sind halt zwei Formen von Autorität, nur haben wir halt gelernt, diese Machtform von Autorität mit dem Begriff Autorität zu assoziieren.
Mhm. Du hattest das ja so ein bisschen so listenartig aufbereitet. Also wir haben im Prinzip die Stimme mit unterschiedlichen Höhen, bildliche Sprache, ne, also auch mit rhetorischen Fragen. Was kann ich denn noch machen, um charismatischer zu wirken in meinem Sprechen? Wie kann ich die Leute an meine Lippen binden?
Ja, also im Prinzip haben wir schon die wesentlichen Teile damit drin gehabt. Also was die Inhalte angeht, referiere wieder auf John Antonakis, der hat seine Charismatic Leadership Tactics, die CLTs, hat er da drin. Das sind, glaube ich, 16 Strategien, die wir verwenden können, um charismatischer zu wirken. Und da hat er eben sowas drin, zum Beispiel wie, wir drücken eine Vision aus, also einen höheren Sinn. Das ist erstmal so auf inhaltlicher Ebene. Und dann gibt es eben die Mittel wie Listen. Super.
Ah, ja? Okay. Listen, also erstens, zweitens, drittens.
Ja, und zwar genau das. Erstens, zweitens, drittens. Zwei ist zu wenig, dann warten die Leute. Wenn du 4 bringst, haben sie nach 3 häufig schon aufgehört. Das heißt, mach Listen und immer schön 3 Punkte. Das ist immer super. Irgendwas macht das mit den Menschen. Ja, das ist immer das, was ich so sage.
Alle guten Dinge sind 3. Gibt ja den Spruch.
Das habe ich von meinem Mediavistik-Professor damals übernommen, dass er in Seminaren gesagt hat, tres facie und collegium. Ab 3 ist es eine Gruppe. Ja? 1 ist ein Individuum, 2 ist ein Paar und ab 3 ist es eine Gruppe. Also ab 3 zählt es. Das heißt, wenn ich dir gute Gründe geben soll, etwas zu tun, dann ist 2 zu wenig. Du brauchst 3 gute Gründe, etwas zu tun. Das hilft. Rhetorische Fragen, Metaphern, das ist so alles das auf einer inhaltlichen Ebene. Und interessanterweise bei diesen CLTs ist halt, 1 davon ist Körpersprache und 1 davon ist Stimme.
Genau, auf Körpersprache wäre ich nämlich jetzt noch eingegangen, weil ich das nämlich total spannend und, glaube ich, auch sehr relevant finde.
Ja, das ist leider der Punkt, zu dem ich relativ wenig beitragen kann. Also aus der Akustik kann ich halt sagen, dass eine aufrechte Haltung halt super wichtig ist, um deinem Brustraum und deinem Bauchraum einfach genug Platz zu geben für deine Atmung. Denn Stimme funktioniert nicht ohne Atmung. Wenn mir die Atmung ausgeht, dann geht meine Stimmmelodie runter. Wenn mir die Atmung ausgeht, geht meine Sprechgeschwindigkeit runter. Ich kann meine Emphasen nicht mehr setzen. Also alles, was für Stimme wichtig ist, braucht Luft. Deswegen ist da die Haltung schon mal ein Punkt. Aber sonst kann ich da halt nur die klassischen Sachen zu sagen. Dass ich halt sage, aufrechte Haltung strahlt halt erstmal Selbstbewusstsein aus. Blickkontakt ist wichtig für Selbstbewusstsein. Gestik, einmal um Lebhaftigkeit auszudrücken. Auf der anderen Seite aber auch diejenigen, die das jetzt hier als Video sehen, die wissen halt, ich gestikuliere relativ viel.
Und, aber es fällt nicht unangenehm auf. Also jetzt, wo du das gerade sagst, habe ich jetzt gerade deine Hand gefühlt das erste Mal beachtet.
Ich habe es jetzt auch.
Weil bei dir im Gesicht viel passiert, deswegen.
Ja, ich habe eine relativ ausdrucksstarke Mimik. Aber mir wurde auch gesagt, wir haben damals im Abitur, das ist das erste Mal, dass ich das gemerkt habe, als in einer Abi-Zeitung am Ende im Abi-Jahrbuch Kategorien vergeben wurden. Und da gab es auch Gestikulant. Und da war ich mit unter den Top 3, wo ich gesagt habe, das habe ich gar nicht gemerkt. Also da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen. Und das ist etwas, ich glaube, das war Oliver Niebuhr, der dazu immer gesagt hat, so Gestik ist halt ein Taktstock. Also ja. Du zeigst deinen Rhythmus an und gleichzeitig aber auch, wo du die Emphasen setzt, wo du sagst, das ist jetzt besonders wichtig.
Ah, okay, also sozusagen das mit der Hand am besten unterstreichen.
Ja, ja. Okay. Genau. So zusätzlich, damit jemand, der dich sieht, gleichzeitig weiß, wie die Worte geleitet werden.
Ich würde ja auch behaupten wollen, dass ich relativ intensiv meine Hände benutze. Jetzt hier vielleicht nicht. Ich habe jetzt hier immer einen Kugelschreiber in der Hand und versuche nicht so viel rumzufummeln. Aber ich mache das schon ganz gern. Oh, da sind mir, erst vor kurzem ist mir eine Person begegnet, die, wenn ich gesprochen habe und habe die Hände bewegt, mir auf die Hände geguckt hat. Wow, das war ganz unangenehm. Also das war, und dann habe ich richtig gemerkt, wie ich meine Hände dann in die Jackentasche gepackt habe und konnte dadurch aber natürlich nicht mehr so sprechen, wie ich spreche, weil das gehört einfach für mich dazu. Wer mich kennt, weiß, ich wirke manchmal sehr überschäumend und leidenschaftlich. Ich weiß nicht, ob andere sagen würden, ich wäre hektisch, keine Ahnung. Ich spreche auch relativ schnell. Aber die Person, die starrte mir die ganze Zeit auf meine Hände und ging immer mit dem Kopf nach, wo ich meine Hände hatte. Das fand ich so unangenehm.
Ein Teil von mir hat gerade gefragt, war die Person vielleicht taub?
Ach so, wer weiß, was ich dann erzählt habe mit meinen Händen. Nein, die Person war tatsächlich nicht taub, aber das war wirklich, ich habe dann echt an mich halten müssen, weil mir das dann plötzlich selber total unangenehm war, wie ich meine Hände bewegt habe. Da war ich irgendwie kurzzeitig etwas irritiert. Vielleicht hätte ich die Person mal drauf ansprechen sollen.
Das wäre vermutlich interessant geworden. Ja, weil Gestik ist halt etwas, das ist uns normalerweise nicht bewusst. Also jetzt gerade weiß ich auch nicht, was ich mit meinen Händen machen soll, weil mir jetzt bewusst
ist, weil wir drüber gesprochen haben.
Und in dem Moment, wo jemand dir natürlich auf die Hände guckt, nimmst du wahr, was du damit tust. Und in dem Moment, ja, ist ja dieses typische Thema von, was mache ich mit meinen Händen während eines Vortrags?
Ja, das ist, ja.
Ja, in dem Moment, wo ich nicht drüber nachdenke, funktioniert es aber.
Was würdest du denn da den Leuten für einen Tipp geben? Ich meine, denk nicht an rosa Elefanten und denkst an rosa Elefanten. Ja? Also wenn du vorne stehst, jetzt bin ich gleich dran und was mache ich mit meinen Händen, ja, dann funktioniert es ja nicht. Was hast du denn da? Hast du da irgendwie einen Tipp?
Da bin ich komplett raus. Das ist auch im Unterricht, wo ich sage, ich bin ein Fidgeter. Also ich gebe meinen Händen tatsächlich was zu tun. Ja, ich hatte gestern im Unterricht hatte ich mein Armband, mit dem ich hier auch die ganze Zeit rumfidgete, während ich hier jetzt spreche, weil meine Hände brauchen halt was zu tun dabei.
Und, ich habe einen Kuli.
Ja, ich hatte gerade auch den Fineliner hier noch dabei und da habe ich gedacht, so, nee, wenn man die ganze Zeit hört, dass ich hier den Deckel aufhabe, habe ich gesagt, nee, dann packen wir es lieber weg. Ich habe komplett meine eigene natürliche Körpersprache und bis jetzt hat sich noch keiner darüber beschwert. Und wenn ich da jetzt aktiv dran arbeiten würde, dann würde ich es die ganze Zeit bewusst wahrnehmen und ich profitiere sehr davon, dass ich es nicht bewusst wahrnehme. Deswegen, nee, ich arbeite nur über das, was ich natürlich habe und sonst Stimme.
Sag mal, würdest du heraushören, ob jemand sich trainiert hat in seiner Stimme? Hörst du sowas raus? Also es fehlt ja, wenn man das einübt, sicherlich ein Stück weit von einer Authentizität. Also wenn ich das dann übe und übe, dass ich so klinge, aber eigentlich kommt es ja gar nicht von mir heraus. Würdest du sowas raushören können?
Da würde ich jetzt an der Stelle tatsächlich mal, auch wenn das hart in die Richtung Eigenwerbung geht, für das Voice Profiling halt einen großen Vorteil herausstellen. Die Form von Charisma, die ich trainiere, ist eine authentische Form von Charisma. Ich sage nicht, du musst so und so klingen und das mit deiner Stimme machen, damit du charismatisch klingst. Sondern wir versuchen über deine Stimme halt herauszufinden, was du mit deiner Stimme machen kannst, um auf diesen Charisma-Effekt zu kommen. Also das sind natürlich Richtwerte und so, nach denen ich das messe. Aber es geht im Prinzip darum, dass du sagen sollst, du musst herausfinden, wie klingt deine Stimme, wenn du leidenschaftlich kompetent und selbstbewusst bist. Und dann findest du das quasi heraus. Das ist natürlich dann schon was man sagen würde, wenn du jetzt halt in der Situation bist, wo du dich gerade überhaupt nicht leidenschaftlich und selbstbewusst fühlst und du gibst dich aber trotzdem charismatisch. Das ist schon eine Inszenierung ist an der Stelle, aber du benutzt trotzdem dein authentisches Charisma, was du inszenierst. Und ganz oft ist es ja in Kommunikationstrainings so, dass das halt an so einer Schablone gemacht wird, dass du sagst, so würde das klingen, wenn jemand leidenschaftlich oder wenn jemand warm oder durchsetzungsfähig klingt. Und das ist aber etwas, was du auf natürliche Art niemals mit deiner Stimme machen würdest. Und ich würde sagen, man kann raushören oder ich kann raushören, wenn jemand es unauthentisch trainiert hat. Also wenn jemand ein Training gekriegt hat, wo dem beigebracht wurde, du musst immer, keine Ahnung, alle 7 Silben eine Pause machen. Das ist etwas, das hört man dann.
Dann überlege ich ja jedes Mal, dann zähle ich immer
ist, ja.
7 Silben, Pause.
Ja, also das ist halt etwas, wenn du merkst, jemand versucht, so eine Technik anzuwenden. Das ist etwas, was man, glaube ich, raushören kann. Und das macht das Charisma dann halt super kaputt, weil du dann eben sofort raushörst, die Person ist nicht authentisch. Und Authentizität ist halt super wichtig für Charisma. Und ich würde sagen, wenn jemand gut trainiert hat, charismatisch zu klingen, dann kannst du es nicht raushören.
Weißt du, über was wir noch gar nicht gesprochen haben, weil das finde ich nämlich auch einen wichtigen Punkt. Also du hast als Säule mit erwähnt, aber das Selbstbewusstsein. Also welchen großen Einfluss hat das denn auf das Charisma? Kannst du bei den Säulen sagen, die haben alle 33% oder sagst du, okay, das ist halt besonders wichtig?
Also nicht messtechnisch. Also ich habe keine konkreten Zahlen, mit denen ich sagen kann, das ist wichtiger oder so. Aber wenn ich sie ordnen würde, würde ich tatsächlich sagen, es ist kurioserweise die Reihenfolge, in der ich sie auch nenne. Also Leidenschaft, Selbstbewusstsein, Kompetenz. Wenn die Person selbstbewusst und kompetent wirkt und das ist kein Feuer dahinter, hast du keine Chance zu connecten. Also das Erste ist dieses, was auch mit dieser emotionalen Ansteckung verbunden ist. Die Person kommt und ist erstmal leidenschaftlich und das ist das Erste, was dich catcht. Dass du merkst, ah, ich möchte jetzt, das, weil das ist ja auch nicht nur, hatten wir jetzt auch noch gar nicht drüber gesprochen, diese emotionale Ansteckung.
Ja.
Dieses Spiegelneuronen-Ding, warum Charisma ja funktioniert. Jemand kommt auf die Bühne, ist leidenschaftlich und dein Gehirn macht dich selbst leidenschaftlich, weil es kopiert, was der andere tut. Und das ist halt der erste Punkt, weil du dann da eben sitzt und du bist begeistert. Du siehst nicht nur, der andere ist begeistert, sondern du bist automatisch begeistert, auch ohne was dagegen tun zu können oft. Und deswegen würde ich sagen, das ist die Basis. Dann kommt definitiv auch dich dahinter Selbstbewusstsein. Aber wir sind ein bisschen gnädiger, wenn jemand leidenschaftlich spricht und du aber siehst, die Person ist unsicher, dann können wir das eher noch vergeben, wenn wir sagen so, ah, aber dann kommt so ein bisschen dieser, ich will es nicht Mitleid nennen, aber dieser Effekt hoch, dass wir sagen so, aber er gibt sich so viel Mühe und das ist erst so sympathisch dabei. Dann lasse ich das durchgehen, dass er so unsicher wirkt dabei. Aber dann kommt eben das Selbstbewusstsein und ich würde sagen, als Letztes kommt eben die Kompetenz. Also ich glaube, es ist schon eine Basis, die wir brauchen. Die Person muss, es muss stimmen, was die Person sagt, aber wenn die Person nicht kompetent wirkt, aber gleichzeitig selbstbewusst und leidenschaftlich, würden wir das am ehesten, glaube ich, durchgehen lassen.
Würden wir es verzeihen, wenn die Person leidenschaftlich ist, kompetent, aber man merkt, die ist total verunsichert?
Würde ich auch sagen, dass Kompetenz und Selbstbewusstsein halt so miteinander verknüpft sind, dass ich schon sagen würde, und das ist jetzt aber eine reine Vermutung von meiner Seite, dass die Ausstrahlung von Kompetenz, die Ausstrahlung von Selbstbewusstsein ein bisschen kompensieren kann. Also wenn jemand schon wirkt, als wüsste er, wovon er redet, wirkt aber, als wäre er davon nicht überzeugt, dann ist das eher was, wo wir sagen würden, so ja, ich sehe ja, dass der kompetent ist, der traut sich das nur nicht zu.
Aber wenn die Kompetenz fehlen würde, man hat im Prinzip nur die Leidenschaft und man merkt, die Person ist unsicher und eigentlich erzählt sie ja auch irgendwie Sachen, die nicht so Hand und Fuß haben, dann ist es eigentlich vorbei, oder?
Ja, dann ist es halt unterhaltsam. Wenn du jemanden hast, der wirklich leidenschaftlich ist, aber hat keine Ahnung, wovon er redet, ist auch nicht selbstbewusst und nicht kompetent, aber mit voll Begeisterung dabei.
Oh Gott, dann hat man so Fremdschämen. Da setzt dann das Fremdschämen bestimmt ein.
Ja, und eine Sache, die wir natürlich noch hervorheben müssen, die ich jetzt gerade so ein bisschen übergangen habe, ist, dass Leidenschaft und Selbstbewusstsein ohne Kompetenz natürlich auch ein ganz großes Risiko sein kann. Also dann haben wir nämlich auch den typischen Demagogen da vorne stehen, der keine Ahnung hat, wovon er redet und keine Kompetenz in seinem Bereich, ist aber super überzeugt von sich selbst und bringt das mit einer Leidenschaft rüber. Also das.
Würdest du da den aktuellen US-Präsidenten dazu zählen?
Ich bin immer sehr zurückhaltend, was Politik angeht. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass das ein Musterbeispiel ist für jemanden, der sehr überzeugt von sich wirkt, der auch eine gewisse Leidenschaft mitbringt. Die Leidenschaft ist tatsächlich gar nicht so hoch, wie ich erwartet hatte. Mhm. Ich hätte erwartet, dass sie höher ist von der Art, wie er spricht. Aber akustisch ist es tatsächlich gar nicht so viel. Also da kommt tatsächlich viel mehr über den Inhalt rüber, über die Absurdität der Sachen, über die er redet, wo ich sage, oh, da muss eine Leidenschaft hinterstecken. Es ist akustisch aber gar nicht so viel. Es ist aber sehr viel Selbstüberzeugung. Ja. Also, und das ist halt das, was den Menschen, wie gesagt, wir sind in einer Krise, die Menschen suchen Orientierung Orientierung findest du bei jemandem, der so tut, also der so wirkt, als wüsste er, wovon er redet. Und das Ding ist, die Person muss dann nicht mal kompetent sein. Da machen wir dann sogar Abstriche, dass wir sagen, das ist mir vollkommen egal, ob der fachlich eine Ahnung hat. Es reicht mir, dass er glaubt, dass er Ahnung hat. Das reicht mir schon, um da hinterher zu laufen.
Fake it till you make it, aber das funktioniert ja leider nicht überall, ne?
Nee.
Du hattest es gerade noch erwähnt, emotionale Ansteckung. Ich glaube, das kennen viele, dass man mitgerissen wird, wenn dann Geschichten vielleicht eingebaut werden, in denen man sich wiederfindet. Man fühlt sich sozusagen angesprochen. Was hat es mit emotionaler Ansteckung beim Charisma auf sich?
Das ist eben genau dieser spannendste Aspekt, finde ich, am Charisma. Du sagst ja sehr gut, wenn die Geschichten verwenden und du kannst dich da reinversetzen, ist eine wichtige Komponente von Schaffen von Verbindung, aber du musst es aktiv tun. Also du hörst diese Geschichte und du musst dir Gedanken über die Geschichte machen und dich da hineinversetzen. Das heißt, das ist etwas, das kann quasi scheitern, wenn der andere diese Eigenleistung, dass ich versetze mich da rein, nicht bringt.
Ja.
Emotionale Ansteckung auf der Ebene, worüber ich primär rede, kannst du quasi nicht blockieren. Wir haben dieses Ding, und das ist ein uralter Überlebensmechanismus. Ein schönes Video, was es dazu immer gibt, ist von einer kleinen Herde an Pferden. Und du siehst halt, dass da irgendwas sich im Gebüsch bewegt und das eine Pferd fängt an, loszurennen. Und die anderen rennen gleichzeitig los, ohne dass die diese Bedrohung selbst realisiert hätten.
Ja.
Also die wissen gar nicht, was passiert ist. Die nehmen nur wahr, dieses Pferd rennt und alle rennen mit. Und mit Menschen funktioniert das auch super. Wenn du, ich will das immer noch mal ausprobieren, aber ich hatte bis jetzt noch nicht das Selbstbewusstsein, das zu machen, in eine volle Fußgängerzone zu gehen und einfach zusammenzuzucken.
Wenn du das gerade sagst, da gibt schreckliches Instagram. Habe ich Videos gesehen, eine Frau geht aus der Haustür raus und duckt sich und rennt weg. Und der Mann hinter ihr, er springt wie von der Tarantel gestochen nach oben, rennt über die Veranda und schreit.
Ja.
Es war gar nichts.
Das ist genau das.
Herrlich. Ja. Okay.
Das ist auch, ich mache das in Seminaren immer ganz gerne, wenn ich auf dieses Thema zu kommen, dass ich mich vorne hinstelle und einfach anfange zu lachen. Und plötzlich grinsen halt alle ganz viele Menschen. Ich so, warum lachen sie? Und dann fühlen die sich erstmal super ertappt, weil sie sagen, okay, es ist gar nichts witzig gewesen. Ne? Es ist nur, ja. Und das ist eben genau dieser Effekt von emotionaler Ansteckung. Und das ist dieses, viele reden darüber, ganz hundertprozentig verstanden habe ich es auch noch nicht. Aber ich benutze es immer gerne als Beispiel mit den Spiegelneuronen, was ja darauf zurückgeht, dass man mal festgestellt hat, man hat Affen, glaube ich, einen Handlungsablauf versucht beizubringen und hat währenddessen halt die Hirnaktivität gemessen. Und hat gemessen eben, welche Hirnareale aktiv sind, wenn dieser Affe diese Tätigkeit ausführt. Und hat festgestellt, wenn der Pfleger diese Tätigkeit ausführt, werden bei dem Affen, der gar nicht in Bewegung ist, die gleichen Hirnareale aktiviert, wie wenn er selbst diese Bewegung ausführen würde. Das heißt, wenn wir jemandem zugucken, wie er etwas tut, dann aktiviert unser Gehirn gleichzeitig die gleichen Hirnareale, wie wenn wir diese Tätigkeit selbst ausführen würden.
Ist das Gleiche, wie wenn ich eine Zitrone sehe, dass ich reinbeiße und mir läuft das Wasser im Mund zusammen? Nee, ne?
Das ist, dass dir das Wasser im Mund, wenn du in die Zitrone beißt?
Nee, wenn ich sehe, wie wenn jemand anderes in die Zitrone beißt, läuft mir das Wasser im Mund zusammen.
Das kann ich mir vorstellen, dass das der gleiche Effekt ist. Ja, dass unser Gehirn quasi nachmacht, wie es wäre, wenn wir das tun würden.
Ist das mit Gähnen auch so? Ist das auch emotionale Ansteckung?
Das kann ich mir gut vorstellen. Dass das auch, und da sind wir halt auch wieder bei Entrainment. Das ist dann halt wieder, dass ich imitiere das Verhalten des anderen, könnte gut sein. Wie gesagt, da weiß ich nicht genug drüber, ob das bei Genen und sowas auch der Fall ist. Aber wir können eben halt feststellen, dass es bei allen möglichen Aktivitäten so ist. Und gerade etwas, worüber ich jetzt auch viel im Zusammenhang mit Trauma und so zu tun habe und wo wir auch wieder beim Entrainment sind, ist diese ganze Attunement Theory, also frühkindliche Entwicklung. Und ein Satz, den ich letztens gelesen oder ich höre das als Hörbuch gehört habe, den ich bahnbrechend fand, war, dass er gesagt hat, Imitation ist der basalste soziale Skill, den wir haben. Also das Nachmachen, dass Kinder alles erstmal durch Nachmachen erschließen und dass das einer der Gründe ist, warum Nachmachen und Entrainment immer noch so ein Social Cue ist. Weil das die erste Basis ist, auf der Babys mit ihren Caretakern quasi interagieren. Und das geht eben schon so weit, dass das Gehirn selbst nachmacht. Es sieht etwas und tut das Gleiche in sich selbst drin. Und im Wesentlichen ist das die Basis auch für Empathie. Wir haben natürlich die kognitive Empathie, wo ich sage, du erzählst mir was Trauriges, ich versuche mir vorzustellen, wie es ist, quasi wie beim Storytelling, wie es ist, wenn ich in der gleichen Situation gewesen wäre und ich werde auch traurig, weil ich halt weiß, wie es ist, wenn mir das passieren würde. Wenn ich aber sehe, du bist traurig, damit ich selbst das emotional mitfühlen kann, imitiert mein Gehirn quasi alles das, was dein Körper macht, wenn er traurig ist. Und dann kann ich quasi in mich reinfühlen, was mein Körper gerade macht, wenn er deine Trauer imitiert. Und dadurch weiß ich, dass du traurig bist. Also ich kann fühlen, dass du traurig bist, weil mein Körper deine Trauer imitiert und ich meine eigene Trauer fühlen kann.
Und das kann ich auch nicht verhindern, dass mein Körper das fühlt.
Schwierig. Also tatsächlich diese, wenn du siehst, was mit dem anderen los ist und du hast emotionalen Kontakt zu dir selbst, dann imitiert dein Gehirn diese...
Okay, ja. Aber ich brauche den Kontakt zu mir selbst.
Ja, das würde ich definitiv sagen. Wenn ich meine eigenen Emotionen nicht wahrnehmen kann, dann passiert da gar nichts. Dann kann es sein, dass mein Gehirn quasi deine Trauer nachmacht, aber ich kann das nicht wahrnehmen und dann bringt mir das gar nichts.
Das heißt also, das ist so ein bisschen auch die Antwort, weil man so doch schon den Eindruck hat, dass gerade so die Gesellschaft so ein bisschen an Empathie verliert, weil der Kontakt zu sich selbst fehlt.
Ist eine meiner Haupthypothesen, dass ich sage, uns geht die emotionale Alphabetisierung verloren. Wir nehmen unsere eigenen Emotionen. Es geht schon an eine, wie heißt es, Alexithymie-Pandemie. Also die Unfähigkeit, die eigenen Emotionen wahrzunehmen. Eine Gesellschaft kann nicht empathisch sein, die sich selbst nicht fühlt. Und wir können dann zwar noch kognitiv empathisch sein, wir können uns noch da reinversetzen, was andere fühlen, aber dann ist es halt auch wieder so, dass ich halt sage, so ja, du erzählst mir, dass du traurig bist, weil, was auch immer passiert ist, ich versetze mich da rein, wie es für mich wäre und im Endeffekt mache ich aber nichts anderes, als zu sagen, wie würde ich mich jetzt verhalten, wenn jemand sich so fühlt. Aber selbst kognitiv komme ich ja an die Emotion nicht ran, weil ich mich selbst ja nicht fühlen kann. Das heißt, ich bin nicht traurig in dem Moment. Und ganz viele sagen, das ist ein Vorteil, weil du bist ja dann auch nicht involviert und du kannst dann rational bleiben, aber du kannst halt auch nicht wirklich empathisch bleiben. Du musst natürlich aufpassen, dass du nicht diesen empathic distress hast, dass du halt sagst, der andere ist so traurig, dass ich so traurig werde, dass ich jetzt erstmal mich alleine mit meiner Trauer beschäftigen muss. Das ist natürlich ein Problem. Mhm. Aber wenn ich gar nicht fühle, was der andere fühlt, dann wie kann ich dann darauf eingehen? Dann kann ich ja nur ein Repertoire an Techniken abspielen.
Das heißt eigentlich, weil ich jetzt gerade darüber nachgedacht habe, wie das ist, wenn du das in der Kindheit nicht beigebracht bekommen hast, wie stark man dann eigentlich limitiert ist, um charismatisch zu sein, um diese Verbindung mit Empathie herzustellen.
Das ist ein riesiges Fass. Und das ist ja eben genau das, was eben auch bei The Body Keeps the Score so ein Hauptthema ist. Also die Hauptaufgabe von Eltern im ganz frühkindlichen Kontakt ist, Kindern ihre eigenen Emotionen auch zu spiegeln. Also das heißt nicht zu weinen, wenn das Kind weint, aber dem Kind eben zu zeigen, das, was du gerade empfindest, ist Trauer. So gehen wir mit Trauer um. In dem Moment, wo du als Elternteil emotional nicht verfügbar bist und kannst diese Verbindung nicht aufbauen, dann hat das Kind quasi keine Chance zu lernen, was seine eigenen Emotionen sind und die zu regulieren und eine richtige Empathie zu entwickeln. Und dann kommt es ganz oft dazu, dass diese Kinder dann anfangen, den Kontakt zu ihren eigenen körperlichen Reizen zu verlieren und ihre eigene Identität mit der des Primary Caretakers zu überschreiben. Das heißt, sie sind quasi nur noch ein Spiegel der Emotionen der Mutter, anstatt die Mutter, die der Spiegel der Emotionen des Kindes sein sollte. Und deswegen ist es halt eine mögliche Erklärung mit, warum Kinder von psychisch kranken Menschen oft selbst psychisch krank werden, weil eben diese wichtige Verbindung in der frühen Kindheit gar nicht zustande kommen konnte. Und das hat eben genau diese Konsequenzen. Ich lerne halt kein richtiges Entrainment, ich lerne kein richtiges Charisma oder eben an meinem spezifischen Fall, ich lerne Entrainment und Charisma, aber nur für andere und nicht als authentischer Ausdruck meines Selbst. Weil ich ja gar nicht weiß, was in mir passiert. Und das ist aber eben auch für Charisma eben super wichtig mit der emotionalen Ansteckung, denn wenn vorne einer steht und ist super begeistert, dann macht mein Gehirn das automatisch nach. Und auch der ist super selbstbewusst und ich fühle mich selbstbewusster, wenn ich eine charismatische Person.
Dass ich das sozusagen wahrnehmen kann, das ist aber dann unabhängig davon, wie sehr ich im Kontakt zu mir selbst bin.
Das ist auch was, wo ich gerade drüber nachgedacht habe. Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Also wir können nicht blockieren, dass unser Gehirn diese Reize wahrnimmt und imitiert. Das heißt, wenn der begeistert ist, dann macht mein Gehirn auch Begeisterung nach. Weil ich gerade dachte, so müsste das nicht dazu führen, dass Charisma in einer Gesellschaft gar nicht funktioniert.
Das war auch mein Gedanke.
Ja. Und das Ding ist, und das hat super lange gedauert, bis ich diese Unterscheidung bei mir verstanden habe. Ich habe nicht meine Emotionen unterdrückt über 30 Jahre meines Lebens. Ich habe meine unangenehmen Emotionen unterdrückt über 30 Jahre meines Lebens. Also ich konnte meine Scham nicht wahrnehmen. Ich konnte meine Trauer nicht wahrnehmen. Ich konnte meine Verletzlichkeit nicht wahrnehmen. Ganz wenig Menschen unterdrücken Begeisterung. Das ist in der Regel etwas, was noch da ist.
Wobei aber auch Begeisterung auch oftmals bei Kindern klein gehalten wird. Ja, nur ist ja mal gut. Jetzt setz dich wieder hin. Ja, nenn dich nicht so laut und ja, so eine Sache. Ne? Also auch da, Freude wird ja auch da, kann auch passieren, dass das klein gehalten wird. Also so Sätze haben wir alle schon gehört.
Ja, ja. Das, ich nehme das auch immer als Beispiel. So kriegt man halt Leute künstlich introvertiert. Wenn man sagt, so sei nicht so laut, sei nicht so viel, sei nicht so, ja, genau. Also es führt dann dazu, dass man das Ausdrücken von Begeisterung reduziert. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du Freude bei Menschen in den Schatten drängen kannst. Also dass Menschen dann auch weniger Freude empfinden. Aber ich habe das Gefühl, dass es häufiger dazu führt, dass du dann den Ausdruck reduzierst. Aber dass die Menschen trotzdem sich noch freuen, aber halt für sich selbst. Dass du es halt trotzdem innerlich noch machst. Und die werden dann halt für Charisma immer noch empfänglich. Kann bei einigen ein Trigger sein. Weil wir wissen ja, Projektion aus dem Schatten heraus, die Anteile, die du bei dir unterdrückst, sind die, die dich bei anderen stören. Also charismatische Menschen können bei vielen Menschen auch eine Abwehrreaktion auslösen, weil sie sagen, was traut der sich so begeistert zu sein und so selbstbewusst. Ja. Ja. Aber das kann nicht das Argument gegen Charisma sein, zu sagen, wir müssen auch Rücksicht nehmen auf die Leute, die sich gestört fühlen, wenn man begeistert ist.
Ja, ich habe jetzt gerade auch an Wut gedacht bei Kindern.
Ja.
Ja, dass man dann tief durchatmet. Also wenn mir richtig Wut entgegenschlägt, ich dann erstmal tief durchatmen muss, weil ich damit gar nicht klarkomme, weil ich das mir selber auch nie zugestanden habe.
Ja, also Wut bei meiner Tochter zu sehen, ist auch etwas, wo ich sagen muss, das ist jedes Mal ein aktiver Prozess, wo ich sage, das erlauben wir jetzt. Kind darf wütend sein, darf das auch rauslassen. Ja, gibt natürlich Grenzen, was dann gemacht werden darf mit dieser Wut, aber die Emotion ist erstmal etwas, was man akzeptieren muss.
Ja.
Das kann ein kleiner Teil der Gesellschaft.
Ja.
Das ist, ja, weil es halt eben, uns wurde es verboten und das geben wir dann halt so weiter.
Ja. Letzte Frage, bevor wir zum Ende kommen, weil wir haben schon wieder eine halbe Stunde auf der Uhr. Ich habe ja beim Entrainment-Test 98,5% erreicht. Lässt das generell einen Rückschluss auf das Charisma zu?
Wir können feststellen, dass Menschen, die hohes Entrainment haben, weil es ist in erster Linie mit der Hörschwelle verbunden. Also welche Signale kann ich wahrnehmen? Und jemand, der 100% Entrainment hat, ist in der Lage, sehr, sehr feine Nuancen in der Stimme zu hören und diese auch wiederzugeben. Das heißt, du hast dann auch eine sehr feine Stimmkontrolle an sich. Das heißt, das gibt dir die grundlegende Fähigkeit, auch ein sehr herausragendes Charisma zu entwickeln. Das heißt, ich würde sagen, es ist schon halt eine Grenze. Also je besser du entrainen kannst, desto besser kannst du dich auch charismatisch ausdrücken. Aber es gibt keine direkte Korrelation. Wir haben Menschen, die super empathisch sind und kein stimmliches Charisma, bis zu Menschen, die super empathisch sind, also entrainen können und ein herausragendes Charisma haben. Das wissen wir erst, wenn wir es messen.
Allerletzte Frage. Wer ist für dich so das Paradebeispiel von einer charismatischen Person?
Also ich bin natürlich immer ein bisschen gebiased, weil ich halt weiß, wen wir als die Paradebeispiele auch in unseren Messungen drin haben. Aber ich würde schon sagen, dass die beiden definitiv dazugehören. Also Steve Jobs hat schon ein sehr gutes akustisches Charisma gehabt. Aber für mich ist tatsächlich Barack Obama immer noch der Top-Contender von Platz 1 akustisches Charisma. Wenn der Mann redet, dann ja.
Wer wär's für dich bei Frauen? Außer Oprah Winfrey.
Außer Oprah Winfrey. Also es ist gar nicht so einfach, erfolgreiche, charismatische Frauen zu finden. Weil Charisma auch so ein bisschen sowas ist, dass viele erfolgreiche Frauen nicht unbedingt akustisch charismatisch sind, weil die durch andere Eigenschaften nach oben gekommen sind. Weil weibliches Charisma immer noch massiv unterdrückt wird.
Mhm.
Eine Komponente von Charisma ist halt ja eben Selbstbewusstsein. Und die zur Schaustellung von Selbstbewusstsein wird bei Frauen immer noch systematisch unterdrückt. Also, dass der Großteil der Gesellschaft, und zwar von Männern und Frauen, sagt, nimm dich mal nicht so wichtig, wenn du halt selbstbewusst auftrittst. Das wird bei Männern viel mehr durchgehen gelassen als bei Frauen. Das heißt, die Komponente ist schon schwierig. Und dann ist die andere halt Begeisterung und Emotionalität. Und Emotionalität expressiv zur Schau zu stellen, das ist etwas, was wir häufig eben nicht mehr bei sehr erfolgreichen Frauen finden. Deswegen ist Oprah Winfrey eben einfach so ein super Beispiel, weil das eine sehr erfolgreiche Frau ist, die aber eben durch ihr Charisma auch, sie ist eben ja auch eine herausragende Unternehmerin, aber sie ist in erster Linie vor allem eben auch eine herausragende Talkshow-Hostin. Und da darf man denn charismatisch sein. Deswegen ist aber die Zielgruppe ist halt so niedrig. Deswegen sind die Frauen, die ich an der Stelle immer nur habe, sind halt Oprah Winfrey und Michelle Obama, die eben auch herausragendes akustisches Charisma hat.
Wo würdest du Angela Merkel einsortieren? Weil ich überlege tatsächlich die ganze Zeit, wer mir als charismatische Frau einfällt. Und ich tue mich da wirklich schwer.
Ich glaube, Merkel hatten wir bei 65%. Das heißt, sie ist schon charismatisch, aber da ist auch noch gut Platz nach oben. Und wenn ich mich recht erinnere, ist dieser Platz hauptsächlich bei Leidenschaft. Also Selbstbewusstsein und Kompetenz sind gut da, aber das Emotionale, das ist das, und es wundert, glaube ich, auch jetzt niemanden, wenn wir über Angela Merkel sprechen, dass wir sagen, es ist jetzt nicht die erste Person, die uns einfällt, die expressiv ihre Emotionen zur Schau stellt. Ja? Es ist schon da, und gerade wenn wir an privateren Interviews denken, dass wir sagen, da ist eine Emotionalität, aber die ist normalerweise nicht so stark in ihren Ansprachen vertreten. Mir fällt gerade auf, dass ich keine Ahnung habe, wie der von Kamala Harris ist. Da würde ich tatsächlich auch relativ viel erwarten, weil die ja auch emotional sehr expressiv ist.
Ich habe die zumindest für mich sehr stark in Erinnerung. Also ich fand die vom Auftreten, das ist der Begriff, den ich damit verbinde, wenn jemand charismatisch ist, dann, also eine Frau, dass das so eine gewisse Stärke halt auch hat.
Ja, ja, die hat weil, so eine. Ja, ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, weil das halt die Frauen sind, die sich erlauben, ihr Selbstbewusstsein expressiv auch zur Schau zu stellen. Und das ist halt, ja, gerade in einer Gesellschaft, die sagt, du darfst das nicht, halt, das ist nochmal ein Extrafaktor.
Ich finde es fast erschreckend, dass ich gerade echt so ein Bedürfnis habe, mit dir mal eine Folge dazu zu machen, über die Unterschiede von Mann und Frau. Weil da wirklich, also na, unbenommen, dass wir haben na, unterschiedliche Ausprägungen neben Mann und Frau. Aber das, weil ich merke, da ist so ein tiefer Graben teilweise. Und vor allem kannst du eigentlich jedes Thema in einer anderen, also bei Frauen könntest du ganz anders reden als bei Männern.
Ja, aber es ist immer ein Thema, es ist so ein bisschen wie Politik. Wo ich sage, ich versuche immer möglichst, also da, wo es wo ich mich dazu hinreißen lassen kann, zu sagen, ich kann eine unverfängliche Aussage geben. Aber es ist halt immer alles in einem politischen Raum, wo es gesagt wird. Deswegen muss man immer sehr vorsichtig sein, wer es wie interpretiert und das immer doppelt und dreifach absichern, damit man nicht missverstanden wird. Und das ist immer noch eine Schwierigkeit für mich zu sagen, diese Angst, missverstanden zu werden, sitzt sehr tief. Und deswegen sind das so Themen, wo ich sagen würde, so heißes Eisen.
Kann ich verstehen. Dann müsstest du wahrscheinlich mehrmals in der Folge dann einen kleinen Disclaimer einsprechen.
Ja, und ich muss einfach auch sagen, ich habe halt dadurch durch die Tatsache, dass man sich mit diesen Themen auseinandersetzen muss, relativ viel Erfahrung jetzt in dem Bereich gesammelt. Aber ich habe auch nicht Gender Studies oder sowas studiert. Das heißt, das ist halt einfach auch nicht mein Fachbereich. Deswegen würde ich mich jetzt nicht als Experten für Unterschiede zwischen Männern und Frauen ausweisen. Ja.
Aber ich freue mich, dass ich dich für Charisma gewinnen konnte. Und
immer gerne.
Danke dir, lieber Jan, für knackige 90 Minuten auf der Uhr.
Ich danke
eben. Wir können uns auch echt nicht kurz fassen. Das ist aber auch immer wieder schön mit
kommt
dir.
Kommt halt alles vom einen zum nächsten. Assoziativ ist ja immer das Beste.
Und das ist auch echt spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass mit Charisma auch Entrainment und Empathie wirklich so unmittelbar verbunden ist, dass man das eigentlich gar nicht so separieren kann.
Das Lustige ist, ich versuche seit Beginn meiner Selbstständigkeit die beiden Sachen irgendwie in Einklang miteinander zu bringen. Und ich tue mich immer schwer zu sagen, warum ist beides wichtig und wie hängt es zusammen. Aber in dem Moment, wo man drüber spricht, kriegt man schon wieder nicht mehr auseinander. Das ist,
genau, ja. Eben. Also ich sehe da jetzt nicht unbedingt, dass man da eine klare Linie machen kann. Mhm. Lieber Jan, danke dir für dieses schöne Gespräch und ich freue mich auf das nächste. Welches Thema das wird, das werden wir, glaube ich, noch gemeinsam ergründen.
Ich danke dir ebenso.
Mach's gut. Tschüss. Ja. Das war Und Jetzt, der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast Und Jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auch auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch in meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News und Behind-the-Scene-Einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu Und Jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo@undjetzt.de. Und jetzt, bis bald, deine Mareike.